Halleluja, wir fangen an. Hosanna. Der Herr Jesus hat gesagt, ich werde nicht mehr zu euch kommen und ich werde nicht mehr einziehen durch dieses Tor, es sei denn, ihr sagt Hosanna. Lass uns aufstehen. Sprachen anbeten. Huri da Bashida na Mela Kori. Du Barimashi Turisila Rabanati Katashiusita. Oh, du bist der Liebste, der Schönste von 10.000. Du bist die helle, der helle Morgenstern. Naramusi Nularamiko Shitarasiru Bunatasa. Die Rose Sarons. Halleluja. Shirola Namaka. Isalaramoti Shidada Pikatura Barashidi. Oh, Rabalamisa Naramashiru Laramasanduri Rasi. Isalaramandu. Isalara Pushupi. Oh, glory, hallelujah, Shiramosa Kadaramas, and meine Seele lo preist den Herrn. Oh, Rishila Rasida Damu. Herr, bei dir sind wir zu Hause. Hallelujah, hallelujah. Urashuri Alabante, Talabikuro Shrosra, Nisurina Hancha. Shiru Saramasanduli Rasante. Herr, wer ist dir gleich? Oh, mit wem kann man dich vergleichen? Könnte man dich vergleichen? Surinaronda la Mashituri Banasori Alaka. Du bist der Unvergleichliche, der Ewige. Halleluja, Halleluja. Der Barmherzige und Gnädige. Unvergleichlicher Vater. Preisen diesen Herrn Jesus Christus, der zu Rechten der Majestät des Vaters sitzt und der alle Gewalt hat im Himmel und auf Erden. Und vor dem sich alle Knie beugen werden und alle Zungen bekennen werden, er ist Herr. Herr, und du bist heute Abend unser Herr, unser Heiland, unser Erlöser, unser Erretter, unser Heiler, unser Befreier. Halleluja, meine Seele lobt und preist den Herrn. Oh, ich erhebe dich, mein Jesus, ich preise dich, mein Jesus, denn du bist mitten unter deinem Volk heute Abend und du begegnest deinen Kindern gerade jetzt. Oh, Halleluja, wir heben den Namen Jesus hoch. Wir ehren den Namen Jesu. Wir rühmen den Namen Jesus. Oh, Jesus wird von der Welt nicht gerühmt. Er wird verachtet, verspottet, verhöhnt, diskriminiert. Aber wir erheben den Namen Jesus. In keinem anderen Namen ist Heil. Und kein anderer Name den Menschen gegeben, wo sie selig werden können, als dieser glorreiche Name Jesus. Herr, wir preisen dich. Halleluja. Wir heben dich hoch. Wir preisen dich, Herr. Wir rühmen dich, Herr. Unser Gott und unser Herr. Preis Gott. Lass uns Platz nehmen. Unser Jesus ist ein richtiger König. Glaubst du das? Amen. Die Könige, die wir hier auf dieser Welt haben, das sind alles nur Marionetten. So Hampelmänner. Die müssen machen, was die Regierungen, die Parlamente sagen. Und die Parlamente ändern sich alle 4 Jahre meistens. Und aber unser König bleibt, der immer war, der Ewige, der Unveränderliche, dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Diesem König dienen wir, diesem König gehören wir. Heute Abend zuerst einmal, ich lade ja immer ein für die nächste Versammlung, ich lebe immer in die Zukunft. Die heutige Versammlung ist gut, aber die morgige wird noch besser werden. Morgen wird das Thema sein, Gottes Plan mit uns. Und ich möchte ein paar große Gedanken weitergeben, die Gott mir in den letzten paar Tagen gegeben hat, über den Plan für dein und mein Leben. Warum bin ich da? Also ich hätte am liebsten bekehrt, getauft, geisterfüllt in den Himmel. Da wäre mir so vieles erspart geblieben. Aber das ist leider nicht so. Gott hat mich hier gelassen und eigentlich bin ich schon 40 Jahre zu lang hier auf dieser Erde. Hätte schon, oder mehr wie 40, seit meiner Bekehrung eigentlich habe ich nichts mehr zu suchen. Aber Gott hat einen Plan gehabt, mich hier zu lassen. Gott hat mit dir und mit mir und mit uns allen einen Plan, warum er uns hier gelassen hat. Er hätte uns gleich in den Himmel nehmen können nach unserer Bekehrung. Also, sündig gelebt, endlich bekehrt, selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben. Das wäre so richtig. Aber nein, Gott hat einen Plan. Und ich möchte über den Plan oder die Pläne Gottes morgen früh dir was sagen. Und ich lade dich dazu ganz, ganz herzlich ein. Komm in den Gottesdienst morgen. Dann am Mittwoch, wie schütze ich mich vor Verführung? Du glaubst gar nicht, wie groß die Verführung ist. Da sind Leute nach Florida gefahren zu diesem Heilungsprediger und sind krank nach Hause gekommen. Und das ist nicht nur ein Fall, ich kenne viele solche Fälle. Inzwischen, wo Leute mir anrufen, Bruder Madudas, was denkst du? Ich würde den Leuten sagen, was ich denke, aber ich sage es nicht, was ich denke. Wer bloß nicht hingefahren? Wärt bloß nicht hingefahren, hättet ihr euch den ganzen, also die müssen kotzen, die haben Bauchschmerzen, also so sind sie zurückgekommen. Anstatt gesund von so einem Heilungsgottesdienst kommen sie todkrank nach Hause und sind arbeitsunfähig. Also einige, die ich kenne, die mir geschrieben haben, so wie schütze ich mich vor Verführung? Und die Verführung wird so groß sein, der Herr Jesus hat gesagt, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würdest du und ich und keiner von uns selig werden. Also die Zeit, die Uhr wird vorgedreht, um eine Stunde oder zwei Stunden vorgestellt. So, wie schütze ich mich vor Versuchung oder Verführung? Freitag wird das Thema sein, wie überwinde ich Frust? Nein, ich arbeite, ich tue und so weiter. Und es wächst nicht so, wie es wachsen sollte. Erlebst du das nicht? Du betest und betest und betest und betest und betest und betest und es passiert nichts. Es bewegt sich nichts. Wie überwinde ich so eine Situation, so Frust, geistliche Situation? Dann am nächsten Samstag, wie überlebt man Stürme? Also das so, einem wird nichts erspart, wird das eigentlich so dieses Generalthema. Also wir müssen da durch einfach. Und wir müssen mit der Gnade Gottes rechnen, mit der Hilfe des Herrn, mit dem Beistand des Heiligen Geistes. Es wird schon gehen. Heute mein Thema, lebe das Leben Gottes oder vielleicht das verborgene Leben in Gott, wie das aussieht. Ich will ein Stück weit auf ein besonderes Thema eingehen, entdecke deinen Vater. In Deutschland gibt es etwa 1,8 Millionen Menschen, die ihren Vater noch nie gesehen haben, die ihrem Vater noch nie begegnet sind. Sie sind gezeugt worden, in die Welt gesetzt worden und hat sich der gute Mann aus dem Staub gemacht. Die Mutter hat ihr Liebstes gegeben, ihr Bestes gegeben, aber eine Mutter kann keinen Vater ersetzen. So, entdecke deinen Vater wird auch ein Stück des Themas sein, diese verborgenen Kräfte. Warum? Ja, so ein Kind, lass mal versuch so ein Kind zu vergegenwärtigen, das nie so seinen Vater gekannt hat, steht vorm Spiegel und sagt, wie hat wohl mein Vater ausgesehen? So wie ich, hat er blaue Augen gehabt, welche Haarfarbe hat er gehabt, wie groß ist er gewesen? So ein Kind hat sich viele Fragen gestellt, weil er seinen Vater nicht kennt. Und den Charakter, habe ich den Charakter von meinem Vater, die Probleme von meinem Vater? Und wir baden die Probleme von unseren Vätern aus und wir kennen den nicht einmal, den guten Mann. Also, so ein Kind, stell dir sowas vor, der noch nie seinen Vater gesehen hat, der einfach ohne Vater aufgewachsen hat oder mit einem Ersatzvater später, aber den richtigen Vater, den Erzeuger, ist er nie begegnet. So, und das ist auch die Sache Gott. Ich bin Gott auch noch nie so begegnet. Also ich werde diesen Vater, der sich aus dem Staub gemacht hat, mit Gott vergleichen und wir werden uns da ein Stück vielleicht innere Heilung irgendwo bekommen. So, und man hat so seine Wünsche und Vorstellungen von seinem Papa. Wie hat der gute Mensch ausgesehen? Wie kam er zu meiner Mutter und so weiter? Und diese Fragen dann, wenn dann so ein Kind vor dem Spiegel steht und fragt, habe ich den Charakter meines Vaters? Und du wunderst dich, warum du manche Probleme hast und manches hochkommt. Oft kommt der Sexuelle hoch bei diesen Leuten, die also ohne Vater aufgewachsen sind, weil ja das Kind gezeugt wurde unter irgendwelchen Trieben. Nicht immer aus Liebe, manchmal Missbrauch, manchmal Vergewaltigung. So, dann fragt man sich, lebt er wohl noch? Lebt er wohl noch? Habe ich noch mehr Geschwister? Wer weiß es, verstehst du? Also das sind diese Fragen, so, wenn man ohne Vater aufwächst. Und man ist dann irgendwo von seinem Papa enttäuscht, der einen so in den Stich gelassen hat, die Mutti und mich, und dann das Kind sitzen ließ, ausgesetzt, seinem Schicksal überlassen. Irgendwo fehlt einem etwas ganz Entscheidendes, wenn man seinen Vater nicht kennt. Und ich werde das Bild Gott und Vater heute verwenden. Deshalb muss ich dieses mal skizzieren, um dir das drastisch vor die Augen zu malen. Und uns geht mit Gott ehrlich genauso wie so einem Kind von diesen 1,8 Millionen in Deutschland. Und die Zahl ist eine Dunkelziffer. Viele Väter sind in den Krieg gezogen in der Nachkriegs- und sind nicht mehr nach Hause gekommen und so weiter. Und das Kind hat nie seinen Vater gesehen. Das ist also noch eine Dunkelziffer, was man gar nicht weiß. Manche sind irgendwelchen Nazi-Größen zur Zeugung oder bereitgestellt worden. Also ich kaufe da bei mir ein und dann kommt plötzlich einer und sagt, sie sind so meine Generation. Ich suche meinen Vater. Und das hat mich inspiriert hier, dieser Mann auf dem Parkplatz. Ich suche meinen Vater. Sie sprechen so ein Slang oder so eine Sprache. Sie müssen also aus Ostpreußen sein. Wo kommen Sie her und so weiter? Vielleicht, Und er hat mich angeguckt, ich habe ihn angeguckt und fragte, vielleicht sind wir miteinander verwandt, ich suche meinen Vater. Haben Sie eine Ahnung, wo mein Vater herkommt oder wo kommen Sie her und so weiter? Es ist interessant, Menschen fangen in bestimmten Alter, in bestimmten Situationen den Vater zu suchen, die Wurzeln zu suchen, die Ursprünge zu suchen. Wo komme ich her? Ich arbeite diese Geschichte auf. Viele Menschen sind von Gott enttäuscht, weil Gott sie anscheinend in die Welt gesetzt hat. Und jetzt guck, wie du da durchkommst, wie du lebst, wie du dein Leben managst. In der Bibel sagt Gott, dass er unser Vater sein will. Aber ich möchte jetzt Gott hier nehmen und ich darf das sagen, als Pastor werde ich auch sagen, ich nehme die Freiheit. Aber lieber Gott, du hast meine Mutter sitzen lassen. Ich musste ohne irgendein Gottesbewusstsein aufwachsen, im Atheismus womöglich, in der Gottlosigkeit, in solch einer verdorbenen Welt. Du musst vorstellen, wo Kinder heutzutage aufwachsen, in Familien, die kaputt sind, süchtig sind, ruiniert sind. Menschen, wo es selbst mit dem Leben nicht zurechtkommen, selbst keine Motivation und Antriebskräfte haben, in so einer Welt. Wir haben auch andere Geschichten und ich nehme meine biblische Geschichte heute zuerst einmal. Wir haben die Geschichte von Ismael und Hagar. Eine fromme Geschichte aus der heiligen Familie. Und ich sage euch, du fragst dich manchmal, warum muss ich so ein Wüstenkind sein? Warum muss ich so ein Wüstling sein? Warum muss ich in der Wüste leben und mein ganzes Leben sich in der Wüste abspielt? Warum das, oh Gott? Auf Hintertreiben der lieben Sarah musste Abraham seinen erstgeborenen Sohn Ismael in die Wüste schicken. Das war sein erstgeborener Sohn, dem Fleische nach. Es ist furchtbar grausam, wenn die Väter die Kinder so ihrem Schicksal überlassen müssen. Und wir wissen, als die Sarah sagte, schick den Kerl weg, ich will dieses Weibstück, dieser Hagar nicht mehr sehen und so weiter. Sie hat so lange dem Abraham auf die Ohren gesessen, bis der Abraham nachgegeben hat. Und in der Bibel heißt es, und Abraham war sehr traurig, dass er den Ismael wegschicken musste. Lies mal nach. Es ist schlimm, wenn fromme Väter, so jetzt wie Abraham, das tun müssen oder tun. Und das Kind weiß gar nicht, worum es geht, weil hier eine andere Person sagt, also dieser Bastard geht mir aus dem Haus. Den will ich nicht sehen. Also oft, wenn die Väter dann nochmals heiraten, dann werden alle Verbindungen zu der Familie abgebrochen. Und noch viel schlimmer ist, wenn Gott das tut oder angeblich tut. Und er will doch so ein guter Vater sein und schickt mich, armes Menschlein, in die Wüste, in die Berliner Wüste. Ich sage das jetzt mal so, wir werden nachher zurückkommen zu dieser Geschichte, zum Ursprung, aber du musst diese Situation verstehen. Wir Menschen leben in einer gottverlassenen Welt und die ist gottverlassen, in einer lieblosen Welt, in einer ungerechten Welt. Dort sind wir ausgesetzt, aus dem Nest geworfen, aus dem sicheren Zuhause, aus dem Paradies vertrieben, raus mit euch. So, das ist diese Situation, in der wir uns befinden und du fragst dich jetzt als Kind, Kind Gottes auch, wo ist mein Vater? Wo ist mein Vater? Stehst vorm Spiegel? Ich soll Ebenbild Gottes sein? Angeblich hat er mich nach seinem Ebenbild geschaffen. Und guck mal, wie verstümmelt ich bin, wie krank ich bin, wie gebrechlich ich bin, wie ich leide. Ich will nur diese Fälle aus der Seelsorge ein bisschen aufgreifen und einfach dir sagen, so fühlt sich ein Kind ohne Vater. Wie kann ich ihn kennenlernen? Ich weiß so wenig über meinen Papa. Du willst dieses Geheimnis deines Lebens auf Spur kommen. Und das ist dieser verborgene Gott, den wir heute Abend entdecken wollen. Diesen verborgenen Gott, ich kenne ihn nicht. Ich kenne von der Bibel, da steht beschrieben, so die Mutter hat so vielleicht ein paar Fotos noch von dem alten Herrn oder von dem Herrn da und so weiter. Damals war er so, damals hat er mich geliebt, damals hat er mich gebraucht, damals hat er, da war ich gut und das war ich wichtig für ihn, dieser Hagar jetzt in diesem Fall. Damals haben sie ja beide gewollt, dass ich ein Kind in die Welt setze, so also Leihmutter werde für den Abraham und für Gott und die göttliche Familie und so weiter. Aber jetzt, der Mohr hat seine Pflicht getan, der kann gehen. Wie schwer muss für den Ismael gewesen sein? Ich werde den Ismael euch versuchen, in ein anderes Licht zu rücken, als was ihr so vom pietistischen, frommen, charismatischen, judaistischen oder israelfanatischen Sicht also auch so bekommt. Das Heil ist über Israel gegangen, Isaak gegangen, das auf jeden Fall. Aber der Ismael war der erstgeborene Sohn Abrahams nach dem Fleisch. Dein Leben ist ein Geheimnis und ich kann mir vorstellen, so ein Kind, der jetzt ohne Papa aufgewachsen ist, der trägt ein Geheimnis in sich, ein Rätsel. Oder er selbst ein Rätsel, kann sich selbst nicht erklären, warum. Und die Mutter weiß auch nicht, die kennt den Vater nicht einmal selbst richtig und die Mutter kann auch nicht sagen, was ist mit dem Jungen, das ist nicht von mir. Das ist also irgendetwas hat er in sich, was nicht in unsere Familie passt. Vom Vater. Ismael, und das ist das Schöne dabei, Ismael heißt Gott hört mich. Schöner Name, Ismael, Gott hört mich. Gott hat Ismael gehört, also Gott hört deine Gedanken. Das ist also, wenn du vorm Spiegel stehst und deinen Vater suchst. Wir haben hier einen Fall gehabt, jemand kam in der Seelsorge, hat ganz große Probleme gehabt, schwierige, massive seelische Probleme, die Handflächen ganz rau, also keine Creme, keine Medizin, nichts hilft. Und wir beteten und plötzlich fragte ich, kennst du deinen Vater? Sagte, nee, ich möchte eine junge Frau, Krankenschwester, ich möchte meinen Vater kennenlernen und wir beten. Und sie ist in Spandau, fährt in einem Hochhaus und wer steht im Aufzug? Ihr Vater. Aber beide sind so perplex, so sprachlos und es war eine Begegnung und nie mehr wieder. Und er sagt, sind Sie nicht die und die? Und er sagt, ja, sprechen kurz an, aber anstatt, dass man jetzt Daten austauscht, das war eine Begegnung. Und das Kind, das Menschenkind ist nie froh geworden, mein Vater ist mir entglitten. So viele, ich könnte Geschichten erzählen über den Vater hier. Das ist ein Geheimnis. Das Kind fragt sich, das Herz leidet darunter. Es ist fast zerbrochen. Natürlich, viele haben auch Angst, wenn das rauskommt, dass es mein Vater ist. Dieser verborgene Mensch, was der alles angestellt hat. Viele können damit auch nichts anfangen, mit diesem Verborgenen, diesem Heimlichen, dieses Unbewusste. Und wir fragen uns, was macht mein Leben wirklich aus? Und mein Leben macht das Unbewusste, das Unterbewusste, das Verborgene macht mein Leben aus. Das, was ich nicht weiß, macht mein Leben aus. Nicht das, was ich weiß, sondern was ich nicht weiß. Und deshalb, wir wollen der Sache auf den Grund gehen. Gott will ein Vater sein und ich kenne ihn gar nicht. Und das Schlimme dabei ist, ich weiß gar nicht, kennt er mich? Ich stelle es mal in den Raum. Kennt er mich? Wir haben ja gestern das Thema gehabt, schicke dich deinem Gott zu begegnen. Oder suchet mich, so werdet ihr leben, war das Thema gestern. So, Gott hat sich verhüllt, uns Menschen. Das ist das Schlimme dabei. Er hat sich versteckt seit dem Sündenfall im Paradies, hat er sich uns verborgen. Gibt uns sich nicht zu erkennen so leicht. Er spielt so Katz-und-Maus-Spiel mit uns. Lässt sich verleugnen. Wir glauben, der wäre da gewesen, verstehst du, und er ist da und wir vermuten, dass wir spüren, er müsste da gewesen sein, aber so Katz-und-Maus-Spiel. Sei nicht so fromm. Sag nicht, dass er das nicht tut, er tut das, und zwar laufend. Er kam in einer Wolke verdeckt auf die Erde, damals auf dem Berg Sinai, wo er Moses begegnete. Und Gott lässt sich von hinten sehen, aber nicht von vorne uns anschauen. So, das ist ein bisschen problematisch. Weißt du, und er tut so Versteckspiel mit Vergnügen. Er lebt in unserer Nähe. Er lebt in unserer unmittelbaren Nähe. Gott, unser Vater, lebt in unserer unmittelbaren Nähe, aber gibt sich nicht zu erkennen. Verleugnet sich ständig. Flieht vor uns sogar. Vertreibt uns aus dem Paradies, überlässt uns unserem Schicksal, schickt uns in die Wüste, wie Abraham, den Ismael hier. Schau dich nur um, wo lebst du? Dich umgeben unlösbare Probleme. Wenn ich nur einen Vater hätte, so eine starke Hand, die halt mal durchgreift oder reinfasst, oder so ein Vater, der Geld in der Tasche hat und mir ein bisschen so Nachhilfe gibt, und so einen guten Vater, wenn ich den nur hätte. Aber wo ist er? Er lässt mich darben und hungern. Nicht, dass du dem Vater weggelaufen bist. Weißt du, wir haben die Geschichte vom verlorenen Sohn. Eine schöne, süße, nette Geschichte. Aber ich möchte diese Geschichte umdrehen. Der Vater, der seinen Sohn gehen lässt, der ihn nicht zurückhält. Im Gegenteil, der ihm sogar das Fahrgeld gibt. Und sagt, geh, Junge. Und das Drama, was er dann draußen erlebt, du bräuchtest jetzt eine starke, ordnende Hand oder jemand, der dir auf die Schulter klopft und dich lobt und sagt, Kind, hast gut gemacht. Das ist, was ein Kind braucht vom Vater. Ermutigung. Ich stehe zu dir. Mir hat es gefallen, als jetzt diese junge Frau für einige Jahre da, nachdem das Baby da in Schwerin gestorben ist, der Vater nahm das, die Tochter in den Arm und hat lieb gehabt und gesagt, ich stehe zu dir, du bist meine Tochter und du bleibst meine Tochter. So etwas braucht man, bevor man für 8, 9 Jahre ins Gefängnis geht oder 11 Jahre ins Gefängnis geht. Ich stehe zu dir, wir als Familie stehen zu dir. Und der Vater hat die Tochter in den Arm genommen und gedrückt. So was bräuchtest du, der dich so richtig in den Arm drückt und liebt. Aber wo ist dein Vater, dieser himmlische Vater? Angeblich der gute Vater, der sich seiner Kinder erbarmt. Ich stelle es nun mal so in den Raum. Ich weiß, ihr seid so still und entsetzt. Aber ich will mal Gott von einer anderen Seite aufrollen. Er sieht so aus, als wenn er mit uns nichts zu tun haben würde. Also mir sieht es, so kenne ich meinen Gott, er will mit mir nichts zu tun haben. Ich liebe ihn, ich suche ihn. Gestern haben wir das Thema gehabt, du sollst den Herrn suchen. Ich trachte nach, ich bin in jedem Gottesdienst, ich verpasse keine Versammlung. Und was ist mit ihm? Wo bist du? Wo ist der Gott, Elias? Wo ist der Gott? Wir haben diese Fragen, die die Heiligen gestellt haben. Wo ist der Herr, der uns versprochen hat, zu erlösen, uns rauszubringen? Wo ist er? Gott wohnt angeblich sogar in einem Licht, in dem man gar nicht beikommt. Selbst wenn ich wollte, würde ich gar nicht schaffen als sterblicher Mensch. Und da kannst du als Kind Gottes gar nichts, da kommst du gar nicht dorthin. Und deshalb keine Religion vermag, Gott wirklich zu enthüllen, egal wie gut sie auch sein mag. Keine einzige Religion auf dieser Welt. Wie Gott wirklich ist, sehen wir an Jesus Christus. Das ist der einzige Repräsentant Gottes, der uns Gott demonstriert oder präsentiert oder darstellen kann. Uns etwas über den lieben Gott sagen könnte. Aber ich sage euch eines, wenn du dann Jesus anschaust, wirst du entsetzt, wenn du siehst, wie der Vater ihn fallen lässt. Am Kreuz hängt er und seine letzten oder vorletzten Worte sind, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oder mein Vater, wo bist denn du? Er ist der Sohn Gottes, der eingeborene Sohn, sogar der einzige Sohn Gottes. Und sogar selbst vor ihm verbirgt Gott sein Angesicht, Sonne verdunkelt sich, die Erde bebt, als er dort am Kreuz stirbt. Gott lässt ihn fallen. Mein Gott, wie grausam Gott sein kann, wenn er sich verhüllt. So sich distanziert von uns, auch wenn es nur für eine Minute ist, das reicht schon, wenn es für eine Minute ist, für uns eine ganze Ewigkeit. Er überlässt seinen Sohn den Mördern, den Verrätern. Er lässt ihn sogar aus Liebe kreuzigen, angeblich, so heißt es ja, so sagen wir, so glauben wir, so predigen wir. Lässt ihn aus Liebe leiden, lässt ihn aus Liebe sterben. An Jesus sehen wir, wie Gott wirklich ist. Puh, jetzt mein Lieber, kein Amen, kein Halleluja, kein Preis dem Herrn. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Sohn ruft in der Verzweiflung aus, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, und er war von Gott. Sogar das Wohlgefallen Gottes ruhte auf ihn. Warum willst du mit mir nichts zu tun haben? Fragt der Sohn. Warum kümmerst du dich nicht um mich? Warum bist du so grausam zu mir? Fragt der Sohn den Vater. Warum hilfst du mir jetzt nicht, wo ich gerade jetzt deine Hilfe bräuchte? Jetzt kommen die Juden sogar und noch sagen, weißt du, wenn er mit Gott ist und Gott ihn so lieb hätte und ihn so verstehen würde, würde jetzt kommen, als er rief, Ele, Ele, Lama, Absatani, dann wäre er gekommen und hätte ihm geholfen, aber nichts von dem. Warum greifst du nicht ein? Warum beseitigst du das Unrecht hier nicht, das seinem Sohn hier widerfährt? Warum sorgst du nicht für mein Recht? Hat Jesus hier wahrscheinlich gefragt, warum bin ich dir, Vater im Himmel, so egal in diesem Moment? Hast du dich nicht oft so gefragt wie Jesus am Kreuz? Ich schon, sehr oft und immer wieder. Diese Fragen, warum? Mein Gott, das sind die Gebete von einer vaterlosen Gesellschaft. Gebete einer vaterlosen Gesellschaft, wo ist mein Vater? Vielen sind die Väter genommen worden, aus welchen Gründen auch immer. Die haben keinen richtigen Vater gehabt. Oder wenn sie gehabt haben, war der kein richtiger Vater, war nie zu Hause. Andere haben nur Zuchtmeister gehabt, Mietlinge. Jesus hatte sogar einen Stiefvater gehabt. Gut oder schlecht, das ist jetzt dahingestellt. Aber heute fehlen echte Väter, echte Vaterschaft. Und der Mensch leidet, weil er keinen Vater hat. Steht vorm Spiegel, schaut sich an, wie mag wohl mein himmlischer Vater ausgesehen haben. Wie denkt er über mich? Denkt er überhaupt an mich? In Redes Deutsches war vor längerer Zeit eine Geschichte. Es ist ein Mann in Israel, ist im Rollstuhl gelähmt, kann nicht mehr aufstehen, nicht mehr laufen, will auch gar nicht leben, ist depressiv im Rollstuhl. Und dann macht sich irgendwo hier in Deutschland ein junger Mann sich auf und sagt, ich will meinen Vater suchen. Ich habe einen Vater, und dann hört er, sein Vater ist in Israel. Und dann eines Tages kommt dieser Sohn, findet die Familie aus, versucht sich langsam vorzutasten, kommt in die Familie sitzt gerade beim Essen, der Vater sitzt im Rollstuhl und meldet sich und versucht sich dann so vorzustellen. Die Familie hat nicht gewusst, dass noch ein Bruder existiert oder jemand existiert noch aus der Familie, kommt dann zu diesem Mann und sagt, sagen Sie nicht, sind Sie nicht der und der? Und ich bin der und der. Und ich heiße so, bist du mein Sohn? Steht auf, nimmt ihn in den Arm, küsst und ist gesund von dem Moment. Ist gesund von dem Moment. Vater und Sohn finden zusammen. Geschwister, und da konnte er seinen Rollstuhl verlassen. Und die Familie war entsetzt, dass der noch einen Sohn hatte. Keiner hat die Jahrzehnte. Weißt du, der Vater hat ständig unterdrückt. Die Familie sollte nichts erfahren, die sollte nicht draufkommen. Aber der Sohn hat gesagt, ich muss meinen Vater suchen. Er wollte nichts von seinem Vater, aber hat seinen Vater gesucht. Ich sag dir, Gott wird gesund. Hört mir richtig zu. Weißt du, du brauchst Heilung, aber Gott braucht auch eine Heilung. Weißt du, Gott sitzt im Rollstuhl, Gott ist machtlos, bis der Vater und Sohn zusammenkommen. Du und der allmächtige Gott. Gott ist gebunden. Gott ist behindert. Gott kann nicht das verwirklichen, was er verwirklichen möchte, weil sein Kind ihn noch nicht richtig entdeckt hat, diesen verborgenen Gott. Wir fahren durch die ganze halbe Welt und sagen, wo ist mein Vater? Wie dieser deutsche junge Mann. Er war kein junger Mann, das ist alles vor dem Krieg geschehen. Er war schon auch Vater und Großvater inzwischen. Aber schon allein diese Begegnung hat Heilung gebracht. Und es gibt Sendungen, da beim Jauch, glaube ich, und so weiter, wo dann immer wieder Familien zusammengeführt werden, von denen man gar nicht weiß, wie rühren, wie ergreifen. Das ist, wenn Familien zusammenkommen. Und Gott will seine Familie zusammenführen, deshalb auch die Entrückung. Der Tag X, auf den wir uns so vorbereiten, was für ein glorreicher Tag wird sein. Wir werden sehen, wie er ist, und wir werden ihm gleich sein. Mein Zwillingsbruder, wir werden ihm gleich sein. Dein Vater. Du lebst ein Leben, und du kennst das Leben nicht. Du lebst das Leben deines Vaters. Du sagst, komisch, ich bin anders als die anderen in meiner Familie, weil du von einem anderen Vater abstammst. Du hast einen anderen Charakter, den du selber nicht kennst, denn du bist selber dir ein Rätsel, und deshalb sind viele Menschen sich selbst ein Rätsel, weil sie ihren Vater nicht kennen. Du trägst ein fremdes Ebenbild, und das kennst du nicht. Du lebst eine andere Natur. Das ist ja interessant, wir haben jetzt in Deutschland, hier in Berlin, Zwillinge bekommen, weiß und schwarz. So eine Sensation. Selber Vater, selber Mutter. Und du fragst es, was ist mit mir los? Wo kommt das alles her? Uns Menschen ist Gott unverständlich und unbegreiflich. Das möchte ich in den Raum stellen. Warum macht er das? Gott bleibt uns ein Geheimnis, und er bleibt ein verborgener Gott. Der entzieht sich unseren Kenntnissen. Wir schreiben alles über Gott. Thomas von Aquin hat 3 Bücher über die Dreieinigkeit geschrieben, und als er fertig war und das übergibt und dann in den Gottesdienst geht und Gott Dankeschön sagen möchte für die ganze Weisheit und Erkenntnis und Erleuchtung, fällt er nach rücklings in Ohnmacht, liegt auf dem Boden. Die Brüder denken, der hat Herzinfarkt bekommen, und als er aufsteht und sagt, alles ist Stroh. Wenn du in der Gegenwart Gottes bist, wirst du merken, alles ist Stroh. Alles ist Stroh, was du über Gott bisher gewusst hast. Alles ist Stroh. Wenn du dann ihn siehst von Angesicht zu Angesicht für eine Sekunde, dann, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz begriffen hat, das hat er für die Seinen vorbereitet. Aber jetzt nur durch Jesus, der seinen Vater so über alles in der Welt liebt, alles für seinen Vater gibt, alles dem Vater dienen sollte, alles Vater nur zu deiner Ehre und zu deiner Glorie, über ihn kommen wir zu unserem Vater etwas näher, über ihn. Nur über ihn und einzig und allein über Jesus Christus. Er ist einer unserer Brüder, er ist einer der ältesten Brüder, der Erstgeborene unter den Brüdern, steht einmal in der Bibel. Er ist einer von uns, und ihm ging es nicht besser wie dir und mir. Überhaupt nicht. Alles, was ein Mensch hier durchmachen kann, hat Jesus durchgemacht. In der Garage geboren, Wanderprediger, nicht gewollt, keiner hört ihm richtig zu, alle hauen ab. Verachtung, sogar vor seinem eigenen Volk. Er hat seinen Vater gesucht und gefunden. Und er lehrt dann nachher uns zu beten, unser Vater. Tja, du bist in den Himmel. Unser Vater. Mein Vater, sein Vater, unser aller Vater. In Epheser Kapitel 1, wenn du aufschlagen willst und durchgehen willst, so mit mir kurz. Durch ihn kannst du den verborgenen Gott entdecken. Nur durch ihn. Und deshalb, ihr lieben Geschwister, Gott suchen ohne Jesus ist vergeblich. Umsonst. Du wirst den Vater nicht finden, kannst noch so lange im Spiegel starren, kannst noch so lange Bilder dir malen oder Beschreibungen suchen, alles ist nur Stroh. Nur über Jesus entdeckst du deinen wahren Vater, dein wahres Menschsein, dieses Gegenüber, dieses andere Bild. Epheser Kapitel 1, da ist immer wieder, kommt immer wieder das Wort durch ihn, in meiner Übersetzung. Durch ihn haben wir Anteil an den Verheißungen, ist das nicht herrlich? Durch ihn. Durch ihn haben wir das Wort der Wahrheit gehört. Durch ihn hat Gott uns seinen Geist gegeben, Vers 14. Dieser Geist bürgt dafür, dass wir auch alles andere bekommen werden, was er seinem Volk zugesagt hat. Durch ihn, immer wieder durch ihn. Durch ihn siehst du Jesus. Das ist dieses Vergrößerungsglas, diese Lupe, dieses Mikroskop, dieses Teleskop. Durch ihn siehst du den Vater. Und Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater, wer er wirklich ist. Grausam auf der anderen Seite, Liebe auf der anderen Seite. Und das musst du verstehen, warum es so grausam ist. Ich werde dir nachher sagen, warum es so grausam ist. Nicht nur wegen der Sünde. Es sind ganz andere Motive. Warum es so brutal ist und seinen allerliebsten Sohn am Kreuz hängen lässt. Ich sag dir nachher. Aber warte ein bisschen. Durch ihn will Gott uns die volle Befreiung schenken, durch die wir für immer sein Eigentum werden. Durch ihn. Jesus ist der Schlüssel zu Gott. Er verschafft uns Zugang zum Vater. Er bringt Licht in unser Dunkel, in unsere Fragen. Warum lässt Gott das alles zu? Wo war er, als ich geboren wurde? Ich wollte ja nicht geboren werden. Bin nicht gefragt worden. Johannes, willst du zur Welt kommen? Hat dich jemand gefragt? Puh, von wegen. Niemand hat sich für dich interessiert und groß gefragt. Plötzlich bist du da. Gott wollte. Und das ist jetzt auch ein Stückchen, warum wir müssen Gott verstehen. Diesen geheimnisvollen Gott, diesen verborgenen Vater. Gott wollte schon von Anfang an im Dunkeln wurde. Als die Stiftshütte gebaut wurde, kein Licht bitte. War lichtscheu. Ängstlich vor Licht. Er wollte verborgen bleiben. Schon in der Stiftshütte, durch das Gesetz, ein verborgener Gott wollte im Dunkeln wohnen. Er wollte selbst Licht sein, aber im Dunkeln wohnen. Er wollte kein anderes Licht haben. Er wollte verborgen, verhüllt bleiben, wollte sich im Hintergrund halten, sich versteckt halten. Das ist, was Gott wollte. Das war Gottes Absicht. Folge mir mit. Durch ihn, also durch Jesus, kannst du Gott persönlich kennenlernen. Und nicht nur von seiner brutalen, harten, unmenschlichen Seite, sondern auch von seiner liebevollen, göttlichen, heiligen, gerechten Seite. Also durch Jesus lernst du Gott von beiden Seiten kennen. Verstehst du mich? Epheser Kapitel 1, wenn ich so weiter lese, was Paulus für die Gemeinde dort erbittet. Er sagt, um Jesu Willen, um die Offenbarung Gottes Willen und so weiter. Und nur über die Offenbarung, wenn uns Jesus offenbart wird, verstehen wir den Plan Gottes. Morgen darüber mehr. Und Paulus bittet, dass die Gemeinde den Plan Gottes verstehen möchte. Was hat Gott überhaupt vor mit uns? Warum lässt er uns so zappeln? Warum lässt er uns siechen und abstrampeln und abquälen und sich abmühen und sich fertig machen und so weiter. Uns müssen die Augen geöffnet werden für die Absichten und Pläne Gottes. Morgen also mehr darüber, also heute nur streifig. Uns werden hier die Augen gehalten, deshalb sehen wir nur das Negative. Und der Teufel verdreht das alles, stellt alles auf den Kopf und sagt, guck mal, das ist grausam. Ist Gott nicht grausam? Ist das nicht brutal mit dem Kreuz? Ist das nicht schrecklich? Was so ein heiliger Mensch wie Jesus Christus, der kann der Fliege, was wehtun könnte und so weiter, dass der durch solch eine Hölle, durch so ein dunkles Tal gehen muss, ist das nicht grausam? Weißt du, das ist der Teufel, der hält unsere Augen und bringt unser Herz zum Brennen. Er zeigt uns immer wieder diese negativen Aspekte. Epheser Kapitel 1. Ich bitte Gott, sagt Paulus, ich bitte Gott, unseren Herrn Jesus Christus, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, hört zu, wie er da redet. Ich bitte Gott, den Herrn unseres Herrn Jesus Christus, nicht den Vater, den Herrn, den Vater, der alle Macht und Hoheit gebührt, also Gott als Vater jetzt, euch Weisheit zu geben, so dass ihr ihn und seine Weisheit erkennen könnt. Was hat er vor? Er öffne euch die Augen, damit ihr das Ziel seht, zu dem ihr berufen seid. Also das Ziel für das, was Gott für dich und mich vorgesehen hat. Warum lässt er uns so zappeln? Warum lässt er alles krachen, zusammenbrechen? Warum lässt er all diese Dinge zu mir so kommen? Er lasse euch erkennen, wie reich er euch beschenken will und welche Herrlichkeit er euch in der Gemeinschaft mit seinem ganzen Volk bestimmt hat. Ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der er in uns den Glaubenden wirkt. Denn es ist dieselbe gewaltige Kraft, mit der er Christus am Werk war, als er ihn vom Tod erweckte und in die himmlische Welt an seine rechte Seite setzte. Also, wir müssen das erkennen, uns müssen die Augen geöffnet werden. Als normaler, sterblicher Mensch versteht den verborgenen Gott nicht. Alles fraglich. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Das ganze Leben ist nichts anderes wie Fragezeichen. Vielen Gläubigen fehlt der Durchblick. Und jetzt das Thema, schicke dich deinem Gott zu begegnen. Durch Jesus sollen wir Gott persönlich kennenlernen. Durch ihn sollen wir neu entdecken, wo steckt Gott? Was ist mit Gott? Was hat es auf sich? Zieht's euch? Okay, dann schalte ich das aus. Nein, ist okay, ich habe hier. So, durch ihn sehen wir Gott, wie er wirklich ist, wie er wirklich denkt. Durch ihn erkennen wir, durch Jesus erkennen wir die Wahrheit und entdecken wir plötzlich, Gott ist ja gar nicht gegen uns, er ist für uns. Aber im Augenblick sieht es so aus, alles ist gegen uns, alles spricht gegen uns. Niemand mag mich, niemand versteht mich, niemand kümmert sich um mich. So sieht die Welt aus, da sind wir ausgesetzt. Also wir werden in die Wüste geschickt. Solange du Jesus nicht kennst, kannst du Gott und seinen guten, großen Ratschluss, seine Geheimnisse nicht verstehen. Er bleibt ein verborgener, versteckter Gott. Ein verborgener Gott. Und unsere Erkenntnis steht und fällt mit Jesus. Der Heilige Geist ist nachher, der noch kommt. Wenn wir Jesus annehmen, kommt der Heilige Geist dazu. Und wir werden plötzlich sehend, hörend, glaubend, verständlich. Wir können plötzlich den ganzen Ratschluss begreifen. Deshalb betet Paulus, ich bitte den Herrn, dass er euch die Weisheit schenken möge, dass ihr erkennen möchtet, was Gott alles vorhat. Warum hat Abraham den Ismael in die Wüste schicken müssen? Warum musste Jesus am Kreuz sterben? Warum ist das alles so gekommen, wie es gekommen ist? Warum? Hast du nicht diese Frage? Kannst du sicher sagen, darum soll ich euch sagen, entschuldigt Schwestern, wegen den Weibern, wegen der Sarah. Die Sarah konnte es nicht ausstehen, dass der Junge mit auf dem Hof aufwächst. Wegen der Sarah. Und Sarah heißt übersetzt Fürstin, Herrin, Herrscherin. Und wenn ich so weiter in meiner Bibel lese, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten, Gewalten und Mächten. Da gibt es eine Sarah, die dich nicht mag. Eine Herrin. Und ich muss euch, Sarah war neidisch, Sarah war eifersüchtig, in aller Liebe. Aber das war dieses Weibstück. Wegen der Sarah zuerst einmal die Hagar, ja, Abraham macht das, das ist Gottes Weg und Gottes Wille und Gottes Ratschluss. Sie hat ja die Idee gehabt, das war ja ihre Magd. Nicht Abraham seine Magd, der hat nur Knechte gehabt. Es war Sarahs Idee, aber dann, als auch sie mal Baby kriegen konnte, ja, plötzlich sieht die Welt anders aus. Und ich sage, warum manche Väter, ich spreche jetzt aus der Seelsorge ein Stück weit, warum manche Väter so das Kind ganz allein lassen, einfach hängen lassen, weil die neue Frau sagt, also ich möchte mit der alten Familie, entweder bin ich jetzt dein Partner und du kümmerst dich um die anderen nicht mehr, vergiss das alles. Und deshalb, mancher Vater lässt das Kind gar nicht gewollt. Weißt du, da bricht sein Herz. Aber die andere Frau will nicht. Die will nicht, dass man sich mit der Familie abgibt. Ein psychologischer Moment ist das. Ein menschlicher Moment. Ein Moment der Eifersucht und des Neides. Das ist das große Problem in unserer Welt. Eifersucht und Neid. Und deshalb ist das Kind entwurzelt. Der Vater will mit mir nichts zu tun haben. Will mich von mir wissen. Also du musst aus deiner Geschichte dieses Kind, diese Frau und diesen Bastard löschen. Sarah war es, aus Eifersucht. Abraham war sehr traurig, steht in meiner Bibel, als er Ismael wegschicken wollte. Er wollte es ja nicht. Das war ja seine Gebetserhörung. Gott hört mich. Gott hat mich erhört. Gott hat mir Erben geschenkt, Nachkommen geschenkt. Aber Sarah hat es nicht geduldet. Es gibt Mächte in dieser Welt, die dich nicht dulden. Hör mir zu. Deshalb stehst du vor Spiegel und fragst, wo ist mein Vater? Was ist mit meinem Vater los? Warum kümmert er sich nicht um mich? Der Vater möchte dich dulden und dich annehmen, aber da ist so eine Sarah da, so eine Herrscherin. Und das ist Satan, in aller Liebe. Das ist jemand, der dich nicht ausstehen kann, der auf dich eifersüchtig ist. Und sie stachelte Abraham auf, den Jungen wegzuschicken. Gott hat veranlasst, dass die Hagar sogar zurückgeht und unterordne dich der Herrin. Und Hagar tat es. Sie war gehorsam. Und Gott hat dir eine Verheißung gegeben und dieser Junge wird geboren, du wirst einen Sohn haben und dieser Sohn wird König oder Herrscher. Verstehst du, warum Gott manche Väter so barsch oder warum manche Väter so barsch sind, so abweisend sind? Wegen der Fürsten. Wegen Fürsten und Gewalten, die da um dich herum sind. Interessant ist diese Geschichte, 1. Mose 25, Vers 9. Bei der Beerdigung von Abraham, Sarah schon vorher gestorben, Gott sei Dank. Bei der Beerdigung vom Abraham steht Ismael und Isaak wie Bruder, wie zwei Männer am Grab und sie beerdigen ihren Vater. 1. Mose 25, wenn die Frauen tot sind, kommen die Söhne zusammen. Wenn die Frauen tot sind, kommen die Söhne zusammen. Isaak lebte an diesem Brunnen und dieser Brunnen ist auch sehr interessant. Er lebte von den Segnungen Hagars und Ismaels. Dieser Brunnen, 1. Mose 25, Vers 11, heißt Lahai-Roi, also ein Brunnen, wo der Herr sieht, heißt es übersetzt und so weiter. Und hier wollte Hagar weglaufen, hier hat Gott sie gesehen, sie entdeckt und so weiter. Das war ein Brunnen, der Hagar offenbart wurde. Und da lebt später Isaak an diesem Brunnen. Das ist auch ein Brunnen. Gott begegnet Hagar, 1. Mose 16, ganz nachlesend, Vers 13, 14, diese Geschichte. Und Abraham selbst gab diesem Sohn Ismael den Namen Ismael und so weiter. Und beide Brüder stehen nebeneinander am Grab und ich kann mir vorstellen, die umarmen sich, Isaak und Ismael. Isaak und Ismael. Weißt du, noch bevor ich jetzt auf Ismael und Isaak eingehe, Sarah muss selbst etwas Schreckliches erleben. Sie hat den Ismael und die Hagar in die Wüste schicken lassen, auf ihre Veranlassung. Aber sie musste erleben, wie plötzlich der Abraham den Isaak nimmt und sagt, hör mal, Sarah, ich muss dir heute die Wahrheit sagen, wer weiß, verabschiede dich von deinem Sohn, wer weiß, ob du ihn morgen noch sehen wirst. Ich muss ihn opfern. Abraham muss ja beide seine Söhne opfern. Beide. Den einen losschicken, das war schon für ihn schmerzlich, Jahre später den Isaak. Ich muss den Jungen opfern und so weiter und bleib zu Hause und ich kann mir vorstellen, nein, um Himmels Willen, das ist unsere Gebetserhörung, das ist die Lösung Gottes. Aber Abraham sagt, ich muss Gott mehr gehorchen, ich muss ihn opfern. Der Herr verlangt es. Und das, was jetzt Hagar durchgemacht hat, macht Sarah jetzt durch auch. Diesen Schmerz noch viel schlimmer. Verstehe jetzt diese Welt? Warum manchmal so viel Unheil ist, der Schmerz, der da durchgemacht wird. Ich könnte jetzt auf diesen Schmerz noch eingehen. Aber dann, wir stehen da am Grab von Abraham und wir fragen uns manchmal, warum war mein Papa so grausam? Und muss vorstellen, der zweite Fall mit dem Isaak wäre noch grausamer ausgegangen. Er mordet seinen eigenen Sohn. Das geht in die Geschichte ganz... Wenn das tatsächlich passiert wäre, wenn Gott nicht im letzten Moment es verhindert hätte, was würde dann in der Bibel denn stehen? Das ist Gott. Der lässt sogar zu und verlangt sogar, dass der Vater Abraham seinen eigenen Sohn die Kehle durchschneidet. So wäre es passiert. Er hat schon das Messer angesetzt und dann sagt der Engel, stopp, lass die Finger weg. Nun sehe ich, nun erfahre ich die Wahrheit, dass du Gott über alles liebst. Und weißt du, und jetzt will ich nochmals Christen schocken. Weißt du, du musst deine Bibel richtig lesen. Und dann heißt es, und nun erfahre ich die Wahrheit, dass du Gott über alles liebst. Es ist in dritter Person gesprochen. Wer war das? War das Gott, der hier spricht? Nun erfahre ich die Wahrheit, dass du Gott über alles liebst. Für mich persönlich war Satan. Weißt du, Gott hat verboten den Kindern Israel in Kanaan, deshalb mussten sie raus Kanaan vertreiben, weil sie Kinderopfer brachten. Und jetzt verlangt doch der Herrgott selber Kinderopfer. Ist das Gott, der Menschenopfer verlangt und Menschenopfer fordert? Opfere deinen lieben Sohn, den einzigen, sogar den Gott gegeben hat? Unmöglich. Und es war ein Frevel, das war ein Frevel in Kanaan, das war das Verbrechen der Kanaaniter, dass sie ihre Söhne durchs Feuer gehen ließen, Opfer und so weiter. Und jetzt diese Stimme, und nun erfahre ich die Wahrheit. Das ist jemand anders. Das ist jemand anders, ganz jemand anders. Studier deine Bibel und du wirst vielleicht geschockt sein. Und du wirst fragen, was? Und du siehst, wer steht dahinter, dass es uns so dreckig geht? Wer will uns an die Gurgel? Wer wetzt das Messer? Im letzten Moment, Gott verhindert es. Es ist der Teufel. Es ist der Teufel, der uns piesackt und quält. Der uns die Brüder auseinanderbringt. Es ist der Teufel. Gott wollte eine wunderbare Familie. Es wäre eine wunderbare Familie geworden. Abraham und Hagar und Sarah. Weißt du, das wäre so, nennt mal, Patchwork-Familie. Das wäre Patchwork-Familie geworden. Okay, Gott war sehr modern. Lassen wir mal, kein Problem. Sehr fortschrittlich, sogar das passt in unsere Zeit hinein. Ich sagte es ja nur, Gott, die hätten miteinander leben können, aber der Teufel war es, der die Brüder auseinanderbrachte. Isaac da und Ismael dort. Und beide sind mächtig von Gott gesegnet und beide Nachkommen haben 12 Patriarchen gehabt. Beide, aber der andere hat viel mehr Trübsal gehabt, viel mehr Not gehabt, viel mehr Leiden gehabt. Dieser Jakob und dann die anderen Patriarchen und die mussten nach Ägypten. Gott hat mit allen einen Plan und Gott kommt mit allen zurecht, ihr lieben Geschwister. Und wir sehen also auch später in der Familie Jakobs, da war auch wieder der Teufel los, der den Josef ins Gefängnis bringt und verkauft als Sklaven nach Ägypten. Es war nicht der Herr. Gott hat es zugelassen. Und ich sage euch eines, Gott macht aus jeder Situation das Beste. Halleluja. Selbst wenn es noch so komisch, so merkwürdig ist, weil Gottes Wege sind verborgen Wege. Jemand hat ein Lied geschrieben oder jemand hat gesagt, Gott schreibt auf krumme Linien gerade. Das ist nicht großartig. Gott schreibt auf krumme Linien gerade. Du verstehst Gott nicht, Gott ist ein verborgener Gott. Kennst du so eine Strickjacke, hast du schon mal eine handgestrickte Strickjacke schon mal gesehen? Handgestrickte, nicht so maschinell gewirkte, so handgestrickte und dann dieses Muster irgendwo drin. Und wenn du dann umkickst von innen, dann sagst du, Mensch, da ist gar kein Durchblick. Das ist alles kreuz und quer. Und genauso sieht unser Leben, wenn wir mit Gott leben, alles kreuz und quer. Aber dann, wenn das Ding gedreht wird, ist ein wunderbares Muster drauf. Normalerweise ist alles kreuz und quer. Und so ist das Leben auch des Menschen und unser Leben tagtäglich, wenn du gegen Gottes Wissen, mit Gott lebst und wanderst, ist alles kreuz und quer. Du sagst, Mensch, wo soll das hinführen? Das habe ich zum ersten Mal so entdeckt, als meine Oma so gestickt hat, so aufgespannt. Ich sage, Oma, wenn ich von unten, ich saß da unten und habe zugeguckt, ich sage, Oma, also du strickst was zusammen. Da sagte, warte, ich drehe das Ding mal um. Ich drehe mal das Ding um. Warte, bis die Wende kommt. Dann wird das, was unten ist, oben sein und was oben ist, wird unten sein. Du musst die Geschichte verstehen. Warum lässt Gott das alles zu? Dieser verborgene Gott. Er schreibt auf krumme Linien gerade. Warum? Es ist schwer, Gott zu verstehen, wenn man die Zusammenhänge nicht kennt, wenn man den Heiligen Geist nicht hat, wenn man Jesus den Schlüssel dazu nicht in die Hand nehmen will. Warum ist mein Papa so grausam? Warum hat er mich und uns verstoßen? Warum kümmert er sich nicht um uns? Warum hat er uns nicht lieb? Warum überlässt er uns dem Schicksal? Und weißt du, wenn du weißt, wer dahinter steht, wer den Abraham angestachelt hat, Abraham, hast du den Herrn lieb? Ich kann mir vorstellen. Weißt du, ich werde die nächsten Tage über Versuchung irgendwo sprechen. Du musst verstehen, was Versuchung ist, wie Versuchung funktioniert. Die meisten Leute haben keine Ahnung, wie Versuchung funktioniert. So, und wenn du das weißt, wie Versuchung funktioniert, Abraham, liebst du den Herrn? Du bist doch Gottes Sohn, Jesus. Du kannst doch alles. Mach doch diese Steine zu Brot. Kein Problem für dich. Du musst nicht hungern. Bist selber schuld, wenn du hungerst. Du siehst, wie der Teufel arbeitet. Kommt mit frommen Sprüchen. Bist du Gottes Sohn? Hast du den Herrn lieb, Abraham? Gut, wenn du den lieb hast. Was ist mit deinem Isaac? Kannst du den opfern? Bist du bereit? Wir haben solche Geschichten und die Leute fallen ständig drauf ein. Kinder Gottes fallen ständig drauf ein. und lassen sich so manipulieren vom Teufel. Wir werden das am Mittwoch hören, Verführung. Genauso David. Weißt du, wie viele Soldaten du hast, wie stark du bist, wie groß deine Armee ist? Zähl mal die Leute ein bisschen. Da mal Volkszählung durchführen. Dann weißt du Bescheid. Und das war ein Verhängnis. Der Gerichtsengel kam und musste stoppen. Und das hat sehr zu teuer, es kam mir sehr zu teuer zu stehen, die Sache. Und jetzt auch hier Abraham. Ja, Herr, ich habe dich lieb. Ich werde alles für dich machen. Und egal, wenn du mich von mir verlangst, dass ich meinen Sohn Isaak opfere, ich tue es. Ich habe dich lieb. Und dann sagt Gott, stopp, nein. Da ist dann wieder ein Stellvertreter, nimm diesen Bock da. So entstehen Versuchungen. Warum erlaubt Gott? Deshalb wir beten auch in unserem Vater Unser. Deshalb Gott lehrt, das Vater Unser ist eigentlich, was ich hier heute Abend predige. Und führe uns nicht in Versuchung. Eigentlich so steht es nicht, sondern und führe uns durch die Versuchung. Das ist eigentlich Originaltext. Und führe uns durch die Versuchung, dass wir die Versuchung überstehen, dass du im letzten Moment eingreifst, bevor ich das Messer da nehme und dem die Gurgel da durchschneide, bevor das alles passiert, und führe uns durch die Versuchung. Erlöse uns von dem Übel. Das sind Gebete und das ist Übel ist da. Warum ist das alles passiert? Weißt du, in der Bibel steht, Samenkorn muss in die Erde fallen. Und es kann nicht aufgehen, bevor es nicht gestorben ist. So ein Krümel geht erst auf, wenn es unter der Erde liegt. Also, wie finde ich meinen Gott? Wir sind von Gott bestimmt für ein Leben danach. Verstehst du? Nicht davor, danach. Wir sind von Grundlegung der Welt von Gott bestimmt für ein Leben danach. Lass es zergehen, nachdem die Frauen tot sind, danach. Ja. Nachdem der Teufel in die Hölle geworfen ist, danach. Nachdem die Sintflut vorbei ist für die neue Erde, für die neue Welt, dann werden Weinberge gepflanzt, da werden Städte gebaut, da werden Altäre gebaut für das Leben danach. Nachdem das Gericht vorübergegangen ist, nachdem die Welt geläutert, gerüttelt und geschüttelt wurde, dann wird alles von selbst sich aufklären. Erst nach dem Tod fängt das neue Leben an. In der neuen Welt Gottes an. Erst nach dem Tod in aller Liebe. Das gute Leben verstehen wir ohne Jesus nicht, verstehen wir ohne dem Kreuz nicht. Wir verstehen das Evangelium ohne Kreuz nicht. Weißt du, und wenn ein Evangelium ohne Kreuz gepredigt wird, ist ein falsches Evangelium. Das Kreuz gehört zu unserer Erlösung. Dass du Gott nicht verstehst. Mein Gott, warum musst du mich verlassen? In Römer Kapitel 16, 25 und 26, die Botschaft von Jesus ist eine Enthüllung des Geheimnisses Gottes, das seit uralter Zeit verborgen war, jetzt aber ans Licht gekommen ist und die Schriften der Propheten bezeugen ist und auf Befehl des ewigen Gottes ist nun uns allen Völkern bekannt gemacht worden, damit sie die gute Nachricht annehmen und den Gehorsam Christi sich unterstellen, dem Gehorsam Christi sich unterstellen. Erst durch das Kreuz, durch das Evangelium verstehen wir, geht uns ein Licht auf. Musste nicht Christus leiden, was er den Emmaus-Jüngern da erzählt. Jeder wiedergeborene Teil ist ein Teil des Leibes Jesu, muss durch diese Prozedur gehen. Das verborgene Leben in Gott erfährst du erst, wenn du Jesus aufgenommen hast, wenn du erfüllt worden bist mit dem Heiligen Geist, wenn sich der Heilige Geist und der Heilige Gott sich in dir verwirklicht, wenn du deinen Vater entdeckst. Aha, das ist mein Vater. Wenn du sagen kannst durch den Heiligen Geist, aber lieber Vater, das ist diese große Verwandlung, diese große Veränderung, wo du plötzlich diese göttliche Offenbarung bekommst von der Heiligen Schrift, das ist mein Vater. Aber das weißt du jetzt noch nicht. Das weißt du erst kurz vorm Schluss deines Lebens. Das ist mein Vater. Erst dann offenbart sich der Herr, kurz vorm Schluss. Wir führen ein verdecktes, verborgenes, verstecktes Leben aus Gott und wir wissen nicht warum. Viele verstehen uns nicht und die Welt versteht dich nicht. Und ich sage, es ist gut, dass die Welt dich nicht versteht. Es ist sehr gut, dass die Welt dich nicht versteht, dass du nicht einmal selbst verstehst, denn du plapperst gerne. Oh, guck mal an, der Herr ist so gut, der Herr segelt mich mit Finanzen. Ich habe 10.000 Euro auf dem Konto und so weiter. Und dann erzählst du, wie Gott dich so reich gesegnet hat. Und dann kommt der Dieb und klaut dir alles. Aber weil das alles verborgen ist, du weißt gar nicht, wie viel du hast. Und du weißt gar nicht, was du hast. Und du weißt gar nicht, wer du bist. Du bist jemand, aber du weißt nicht, wer du bist. Dieses verborgene Leben aus Gott. Und jetzt komme ich zur nächsten Stufe, oder nächster Gedanke. das verborgene Leben ist wichtig für dein Leben hier in dieser verdorbenen Welt. Versiegelt, wir sind alle versiegelt durch den Heiligen Geist. Weißt du, da kommst du gar nicht bei. Ohne den Heiligen Geist, nur geisterfüllte Menschen verstehen einander, verstehen die Situation, verstehen die Welt, verstehen, warum das Kreuz sein musste und die ganzen Widersprüche sein mussten. Du lebst in einer Welt voller Widersprüche als Kind Gottes. Du hast, aber du hast noch nicht. Du bist noch so weit entfernt. Du siehst es, du hast die Heilsgewissheit, mir sind alle meine Sünden vergeben, aber du bist noch nicht fertig. Du lebst in einem Spannungsfeld. Und ich sage dir mal, warum. Gott versteckt sich vor uns. So unheimlich. Also mit Gott zu leben, ist es unheimlich. Ich muss euch vielleicht eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe Werkzeugbauer gelernt oder Werkzeugmacher. Und ich habe eine Firma gelernt von einem Bruder aus der Gemeinde, wo ich damals Mitglied war. Und weißt du, das ist komisch. Wenn du in einer Firma lernst, wo du bist Bruder, wir waren zwar sie Bruder in der Gemeinde, aber das ist mein weltlicher Beruf. Und es ist immer, weißt du, und der hat mich bevorzugt, der hat gesagt, das musst du Johannes durchmachen und das musst du noch durchmachen und das musst du noch durchmachen und das musst durchmachen und so weiter. Ich habe im Nachhinein, wo ich so drüber nachdachte, so wie die Predigt hier, genauso macht der liebe Heiland mit uns. Weißt du, du weißt nicht, dass der Chef des Universums, der Chef der Firma, der Chef, der dich ausbildet, der Chef, der dich erzieht, der Lehrer, dein Vater ist. Das weißt du nicht. Und er sagt, Junge, das musst du durchmachen. Junge, da musst du da durch. Der hat nur dein Bestes im Auge. Denen, die Gott lieben, Römer 8, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und der schickt dich in die Schlimmsten sagen, die anderen lässt er liegen. Ich habe mich auch manchmal gefragt, warum nimmt er nicht die anderen? Warum muss ich das alles durchmachen? Aber ich habe es erst verstanden, nachdem ich Gott verstanden habe. Er wollte nur das Beste für mich. Ich musste einen ganzen Monat in der Schmiede arbeiten. Mir brummten der ganze Kopf und in der Hitze und so weiter. Aber er sagte, du musst in der Schmiede, du musst das Handwerk von der Pike auflernen. Das hat er mir gesagt. Von der Pike muss ich lernen. Ich musste also die kompliziertesten, die dreckigsten arbeiten. Warum behandelt er mich so? Und das ist, er war nicht mein Vater, er war mein Bruder in Christus. Aber ich sage, genauso macht der Vater, der sich nicht zu erkennen gibt. Er weiß, eines Tages wirst du die Firma erben. Eines Tages wirst du auf dem Thron sitzen. Eines Tages wirst du sein Nachfolger. Ich rede jetzt bildlich, damit wir Gott verstehen. Und deshalb bildet er dich mit allen Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung stehen. Und dass du die Sache des Glaubens und die Sache des Lebens von der Pike auf lernst. Ist der verborgene Vater, dein verborgener Vater. Deshalb gibt er sich dir nicht zu erkennen. Er entzieht sich immer, wenn du denkst, warum macht er das? Sagt er, das ist gut. Hernach wirst du es erfahren. Hernach wirst du es nicht mehr fragen. Hernach wirst du es verstehen, immer hernach. Hernach. Wer mit Gott lebt, der lebt ein inneres und ein heimliches, verborgenes Leben. Der redet nicht viel, der tut es. Versteht nicht. Und Gott erklärt es ihm auch gar nicht. Du machst es durch, zieh mal durch. Zuerst einmal, ein halbes Jahr musste ich nichts anderes wie die Regale abstauben. Ich dachte, das ist eine Schikane. Ich will was Gescheites lernen und das kann ich auch zu Hause machen, muss ich nicht extra zu ihm gehen. Gott handelt nach ewigen Gesetzen. Kann er gehorsam sein, kann er still sein, kann er schweigen. Und ich habe so manchen einen Test bestehen müssen, der hat mich getestet und so vielen anderen Dingen. Du wirst für die Ewigkeit erzogen und zubereitet, zugerüstet. Bis zur Offenbarung Jesu Christi wurde damals das Geheimnis gehütet und wird bis zur Erscheinung Jesu das Geheimnis immer noch gehütet. Bis Jesus wiederkommt, wird dieses Geheimnis gehütet. Warum das alles? Wo ist mein Vater? Wo ist mein Vater? Und Epheser 1, Vers 9 und 10, er hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan, wie er gnädiglich im Voraus bestimmt hat. Er hat beschlossen, die Fülle der Zeiten heraufzuführen, in Christus alles zu vereinen, was im Himmel und auf Erden ist. Bis zur Offenbarung. Er hat beschlossen. Eigentlich hat er alles sich schon ganz fest festgelegt. Wir leben nach dem Plan Gottes und das musst du durchmachen. Da ist nichts mehr zu ändern an diesem Beschluss. Was Gott für dein Leben festgelegt hat, ist nichts zu ändern. Das ist für deine Qualifikation, für deine Ausbildung, für deine Zukunft später sehr wichtig. Das wirst du noch brauchen. Weißt du, du fragst dich, warum muss ich Dinge lernen, die ich nie gebrauchen werde? Doch. Dein Wille, der Wille Gottes, ist für uns alle ein heiliges Geheimnis. Was will er eigentlich? Warum gerade mich? Und Paulus sagt, mir hat er dieses Geheimnis offenbart. Gott hat uns nicht vergessen. Wenn es auch so aussieht, der Abraham hat mich vergessen, mein Papa hat mich vergessen. Er konnte bloß die Zuneigung uns nicht so zeigen wegen der Sarah. Ich durfte, und was ich kenne, manche Väter besuchen die Kinder oder ihr Kind heimlich, die treffen sich irgendwo konspirativ, irgendwo unterwegs. Weißt du, Gott hat uns, trifft uns immer wieder, und das ist erstaunlich. Plötzlich spüren wir die Liebe des Vaters. Plötzlich merken wir, ach, unser Daddy war da. Plötzlich merken wir, Gott hat mich doch nicht vergessen. Er sieht so aus, als wäre er mich aufgegeben hat, aber immer wieder überrascht er. Da schickt er dir einen lieben Menschen über den Weg. Da passiert ein Wunder, da eine Gebetserhörung. Da kriegst du eine Spende oder kriegst du ein Geschenk irgendwo. Weißt du, du wirst überrascht. Das war der Herr. Und sagst, wo kommt das alles her? Ich habe doch gar nicht verdient. Alles, was du unverdienterweise bekommst, ist vom Vater. Aber der bleibt auch immer verborgen. Weißt du, da kriegst du manchmal Spenden, du kannst nicht einmal Dankeschön sagen. Und sagst du, danke Vater. Das ist Gott. Gott hält sich in Guten wie in Schlechten so im Hintergrund. Solange wir hier leben, wir werden Gott immer nur von hinten her erfahren, aus dem Hintergrund, aus der Verborgenheit. Das Geheimnis des Evangeliums kannst du nur durch die göttliche Offenbarung verstehen, wenn du hier diese Zusammenhänge stehst und keinen Vorwurf jetzt machst, auch nicht der Sarah. Weißt du, ich bin so richtig böse auf die Sarah geworden, als ich das Hagar-Geschichte gelesen habe und gesagt habe, Sarah, guck mal, du hast so viel Unglück über diese beiden Leute da gebracht, über die Hagar und über Ismael. Aber weißt du, Gott hat es zugelassen. Gott hat über Josefs Leben so viel Unglück und so viel Unheil zukommen lassen. Warum? Weil Gott ganz andere Gedanken hat. Er wollte die ganze Welt retten. Und nicht nur die jüdische Familie damals oder Jakobs Familie, die ganze Welt. Deshalb ist Josef hingegangen, denn es war eine große Hungersnot, die nicht nur Kanaan betraf, sondern die ganze Welt. Das war also eine Naturkatastrophe. Und es wird 7 Jahre kein Brot mehr geben und so weiter. Und das hat Gott im Voraus schon, in seinem Vorauswissen. Und Gott weiß, was er in seinem Vorauswissen uns alles zumuten kann. Manchmal frage ich manchmal, mein Gott, was kannst du einem Menschen alles so zumuten? Gestern habe ich euch ein paar Sachen auch erzählt. Das Geheimnis ist bei den aufrichtigen, den ehrlichen, wahrheitsliebenden, gottsuchenden Menschen zu finden. Und die erfahren, dass Gott einen nie aufgibt. Wir sind seine Geschöpfe und wir bleiben seine Geschöpfe bis ans Ende dieser Welt. Und dann kommt irgendwo diese Stunde, diese selige Stunde, wo Vater und Kind einander begegnen und die Zeit der Trennung und Entfremdung aufgehoben wird und wo plötzlich wir dem Vater da vorgestellt werden. Jesus sagt, er wird uns dem Vater vorstellen. Das ist mein geliebtes Kind. Guck mal, der hat sich zu mir gehalten. Und jetzt komme ich noch zu einem Punkt. Das müssen wir wirklich, wenn so etwas war, und ich habe solche Fälle auch in der Seelsorge gehabt, wenn so zwei Menschen sich entfremdet haben, der Vater und das Kind sich nie begegnet sind und dann durch ein Wunder, durch eine Führung Gottes, Fügung Gottes womöglich, oder aufgrund eines Gebetes zusammenkommen, du, da braucht es viel Heilung. Viel Heilung. Da erlebe ich immer wieder, dass das Kind dem Vater vergeben muss und der Vater dem Kind vergeben muss. Und oft ist es so, dass der Vater sagt, guck mal, was habe ich euch angetan, Familie? Ich habe euch hängen lassen, ich habe euch nicht versorgt, ich war kein richtiger Vater, nennt mich nicht Vater und so weiter. Sowas habe ich alles schon erlebt und so weiter. Und das Kind, weißt du, der verlorene Sohn kommt nach Hause, aber der verlorene Vater auch. Und die finden sich in die Arme und die vergeben einander. Und nehmen sich einander an. Und das Gleiche muss zwischen dir und Gott passieren. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Ist das nächste Gebet im Vater unser. Gott, du schuldest mir. Gott schuldet uns nichts eigentlich, aber wir glauben, dass er uns was schuldet. Gott, guck mal, ich bin Single. Meine Ehe ist kaputt. Ich bin pleite. Ich habe kein Geld. Meine Gesundheit ist ruiniert. Gott, warum hast du mich so geschaffen mit schwachen Nerven? Warum hast du mich so geschaffen, wie ich bin? Und so? Wir haben so viel, was wir sagen, Gott, weißt du, ich bin ein Konstruktionsfehler Gottes womöglich sogar. Und stell dir mal vor, da kommen Leute ohne Ärmel und ohne Füße. Ich habe einen Bruder eingeladen aus Australien, der wohnt jetzt zurzeit in Amerika. Der hat keine Glieder. Also das heißt, der Mensch ohne Glieder. Der hat keine Beine, der hat ganz kleine Händchen und der Vater war Pastor und dieses Kind wird geboren. Weißt du, dann kommen nachher die frommen Geschwister und sagen, guck mal, Bruder, du hast sogar seinen Dienst quittiert in dem Augenblick, der sagt, ich kann Gott gar nicht mehr dienen. So weiter, wenn die Leute reden, der hat keinen Glauben, der muss eine ganz schlimme Sünde begangen haben, dass der Sohn ohne Glieder geboren ist. Dieser Sohn ist inzwischen 25 Jahre und er geht von den ganzen Universitäten und er bezeugt die Liebe Gottes, den muss man immer hintragen und dann auf einen besonderen Stuhl setzen und hinstellen und er erzählt, dass Gott Liebe ist und er erfährt Gott als Liebe. Verrückt natürlich, die Welt versteht nicht, aber er ist happy und er ist glücklich und ist Gott dankbar und mit seinen kleinen Händchen, dass er da einfach die Liebe Gottes signalisiert und so weiter. Das gibt der Mann ohne Glieder, heißt es. Und er geht also auch, wird von Universität zu Universität, spricht vor Studenten, weil er selber 25 Jahre alt ist, jetzt lebt er in USA und predigt Jesus Christus, die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes, das musst du erlebt haben. Ich habe ihn eingeladen, ich korrespondiere mit ihm und ich will Termin kriegen, dass er wenigstens für ein, zwei Tage hier nach Berlin kommt. Und in Berlin, er sagt, Leute, man kann auch ohne Glieder glücklich sein. Ich werde nie vergessen, in der Leprastation in Indien, da eine Frau, ich bete mit ihr und die hat keine Handflächen mehr und hebt die Hände hoch. Ich habe ihr nicht gesagt, hebt die Hände hoch, wo Gott berührt. Und sie empfängt den Heiligen Geist in der Leprastation, preist und lobt Gott. Du brauchst nicht vollkommen zu sein, um Gott zu loben, zu preisen. Du musst Gott nur verstehen. Wie kann Gott sowas zulassen? Und dann sieht man kleine Kinder in der Leprastation, die spielen, die wachsen auf, die kennen nichts anderes als Lepra. Weißt du, und so sind auch wir. Warum bin ich in einer Leprastation geboren? Nur als Frage. Ich habe mich selbst gefragt, als ich dort war und dann nach Hause ging und habe meine Gedanken gemacht, was kann ein Kind dafür, dass er in der Leprastation geboren wurde? Der kennt die Welt gar nicht anders als nur Leprastation. Warum distanzieren sich die Menschen immer so von mir und mich meinten, ein Hindu geht nie einen Weg, wo ein Leprakranker gegangen ist und so weiter. Warum gehen sie mir alle aus dem Weg? Du fragst dich. Und deshalb ist so wichtig, Gott vergeben. Und dieser Mann ohne Beine, ich habe seine Geschichte gelesen und er sagt, wir mussten Gott vergeben, dass er Gott uns so geschaffen hat und dass ich mich dann aus der Hand Gottes mich genommen habe, wie er mich geschaffen hat. Er hat keinen Fehler gemacht. Also Gott macht keinen Fehler, aber Herr, für mich ist es schwer, für mich ist es hart. Ich habe mit Gott gehadert, schreibt er. Und ich habe meinen Vater, meine Mutter, die waren entsetzt, bleich, als sie dann sahen, dass das Kind keine Füßchen hat und die Händchen auch sehr fraglich sind, was auch daraus wird. Wir haben mit Gott gehadert. Aber dann haben wir gesagt, Gott, wir vergeben dir, du hast es uns gegeben und der Herr hat es gegeben. Und wir sagen, Dankeschön, Herr. Und sie haben für das Kind angefangen zu danken. Sie haben für das Kind angefangen. Du kannst Gott erst danken, wenn du Gott vergeben hast. Dann verstehst du nämlich Gott. Vergeben hängt sehr viel mit Verstehen zusammen. Du verstehst, warum ist das passiert? Warum hat er das zugelassen? Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Wege. Weißt du, wenn du sagst, Gott, ich verstehe dich nicht, aber Herr, ich trage dir nichts nach, ich hadere nicht mit dir, denn das große Problem für uns als Kinder Gottes ist, dass wir mit Gott hadern. Warum? Gott wird es dir nicht erklären. Mir hat es auch nicht erklärt. Warum? Du wirst hernach erfahren, dieser Junge hat es erfahren, wie Gott ihn segnet. Weißt du, dann, und er kann davon leben. Der predigt das Evangelium. Robert Schuller hat ihn in seine Christelkathedrale eingeladen gehabt, hat dort sein großes Zeugnis gegeben, war sehr ergreifend und sehr bewegend. Ich habe dieses Video mir angeguckt oder nur Ausschnitte angeguckt. Also, Gott gebraucht ihn als Diener Gottes. Ohne Glieder. Ohne Glieder. Und ich frage mich, wie mit unseren Gliedern, wir dienen Gott nicht, aber der ohne Glieder dient Gott. Das ist eine Herausforderung. Wir haben alle Finger, wir haben alles dran. Und wir dienen Gott nicht. Und der ohne Glieder. Muss Gott uns vielleicht alle Glieder zuerst mal wegnehmen, damit wir Gott dienen? Vielleicht. Vielleicht muss er uns im Bauch des Fisches stecken, uns auf eine mysteriöse Art und Weise wieder ans Land bringen, damit wir ein Zeugnis haben. Das ist schon schwer zu verstehen. Gut. Gott vergeben ist Gott verstehen für mich. Wenn ich sage, Vater, ich verstehe dich nicht, ist mir alles viel zu hoch, aber bitteschön, ist okay, ich akzeptiere das. Weißt du, vergeben ist Gott überlassen. Gott ist Gerechtigkeit. Gott ist gerecht. Einfach, er macht keinen Fehler. Warum soll er Fehler machen? Und wenn er Fehler gemacht hat, vergeben wir ihm. Denk an Ismael, als Sohn Abrahams, und das bist du jetzt, dieser Ismael, könntest auch ein weibliches Wesen sein als Ismaelitin. So. Aber jetzt diese beiden Brüder stehen am Grab des Vaters. Und was haben sie dort am Grab miteinander gedacht und geredet? Ich versuche mich mal hineinzuversetzen in diese Situation aus der Erfahrung, die ich als Seelsorger habe. Isaak und Ismael, die werden dort so, ich denke, ich sehe, wie sich die Brüder umarmen, endlich in den Arm nehmen und die verstehen ich. Weißt du, die meisten Probleme in der heiligen Familie sind nur durch Frauen entstanden. Die Sache mit Esau und Jakob, die waren gar nicht so gemein und so gehässig. Aber die Rebekka, das war ein Schlitzohr. Die hat den Jakob angezettelt und angeführt und kocht die Suppe und macht es und so weiter, zieht das Feld an und so weiter. Und der Jakob hat selbst Bammel und Angst gehabt, aber die Rebekka war's. Die Rebekka war's, die den Jungen, die Familie auseinandergebracht hat. Die hat ihre Familie zerstört durch ihres Managen und so weiter. Und du siehst also, die heiligen Frauen waren gar nicht so heilig, die haben sehr viel Schaden angerichtet unter den Menschen auf der Erde. Und so weiter. Gott hat es nachher alles gut gemacht. Er muss immer ausbügeln und glatt machen. Aber die lieben Frauen, diese heiligen Frauen, Sarah und jetzt Rebekka, wenn ich dann weitergehe und so weiter, die hat sehr viel Schaden angerichtet beim Esau. Und der Esau hat es geglaubt, oder der Jakob hat sogar geglaubt, der hat sogar ihren eigenen Ehemann hintergangen. Ich muss es vorstellen. Eine Lügnerin war sie. Also Lüge steckte in der heiligen Familie drin. Betrogen. Den Isaak betrogen, ihren Mann, den Sohn Esau betrogen, ihren eigenen Sohn. Nur weil sie einen Liebling hatte, ist es gefährlich, wenn Mütter Lieblinge haben. Ganz gefährlich. Gut, Isaak und Ismael. Ismael wird dem Isaak gesagt haben, Isaak, schau her, ich bin wegen dir vertrieben worden. Wegen dir musste ich aus vom Hof. Wegen dir. Wir haben uns zwar immer ein bisschen gezankt, aber weißt du, wie Kinder halt sind. Deine Mutter mochte mich nicht, sie hasste mich und meine Mutter. Man hat sehr viel Übles nachher über mich erzählt. Isaak, du weißt ja, also dass ich so ein böser Junge war und frecher Junge war und ein Schlägertyp war und so weiter, was vielleicht gar nicht stimmte. Und Isaak wird gesagt haben, Bruder, du hast mir gefehlt. Weißt du hast mir gefehlt. Ich habe dich vermisst, ich habe keinen Freund, keinen Kameraden, keinen Spielkameraden gehabt. Ich hätte dich gebraucht, aber du warst nicht da. Wie oft hätte ich deine Hilfe in Anspruch nehmen müssen oder und so weiter. Wie oft hätte ich dein Wort gebraucht und deinen Rat gebraucht. Aber ich musste alles allein machen. Und jetzt die Situation. Einfach Vergebung. Weißt du, diese Geschichte heilt nur über Vergebung. Diese Geschichte heilt nur über Vergebung. Und die Frage ist, hast du schon allen Leuten vergeben, die sich irgendwo an deinem Schicksal oder an deinem Leben sich irgendwo versündigt haben? Du bist vielleicht ohne dem göttlichen Vater aufgewachsen. Ihr lebt so nebeneinander und keiner wusste vom anderen. So, sie sitzen im Aufzug, fahren gleiche Richtung. Wir hier, die Schwester und ihr Vater. Verstehst? Und wir leben immer mit Gott in unmittelbarer Nähe. Wir sind vielleicht näher, als wir denken. Auf der gleichen Etage. Aber wir begegnen uns nie. Wir leben in ganz andere Zeiten. Aber wir begegnen unserem himmlischen Vater nicht, wie wir gerne begegnen möchten. Wir verstehen das Geheimnis nicht, bis die Enthüllung kommt, bis wir den Plan Gottes, diesen uralten Plan Gottes in unserem Leben erkennen, bis Gott uns selbst zu erkennen gibt. Ich bin doch dein Vater. Bist du nicht die? Und sie sagt, ja. Plötzlich sieht er sich in seiner Tochter wieder. Die Sache Gottes bleibt geheim bis zum Schluss. So dass die organisierte Mafia dir nicht beikommen kann. Verstehst du? Ja, wir lachen. Hier in Deutschland sind etwa 1800 Familien Kinder weggenommen worden. Jetzt in der letzten kurzen Zeit hier. 1800 Familien Kinder weggenommen. Weißt du, unser sozialer Staat ist so sozialistisch eingestellt. Einfach, wenn das nicht so klappt. Ich habe einige Prozesse selber hier durchgemacht und für manche Mütter mich eingesetzt. Und ich weiß, was es ist und wie das aussieht. Einfach, das sind leere Plätze im Heim, die müssen gefüllt werden. Und wenn eine Mutter, du lachst, in Neukölln habe ich 6 Fälle gehabt. Und hier in Berlin. Und wenn die, Die Heime, wenn da die Mutter da keine Rückendeckung hat, keinen Vater hat, keine Familie hat und sonst, wenn niemand dahinter hat, das wird abgeholt. Und wir haben hier einen Jungen gehabt, der vom Kindergarten abgeholt wurde, weil diese Schwester, die gehörte gar nicht mal zu meiner Gemeinde, aber diese liebe Schwester, die ging zu einer anderen Gemeinde, wo man Teufel austreibt etc. Und die Mutter hat mit dem Kind gebetet und dann erzählt das kleine Kind im Kindergarten, jetzt bin ich habe keinen Teufel mehr, keinen Dämon mehr. Und von der Stelle abgeholt von der Polizei, also die Mutter ist eine Sekte und was weiß ich so alles ist, das Kind wird verdorben, versaut und so weiter, hier in Berlin, Kreuzberg passiert und so weiter. Ich habe mich eingesetzt, habe dann geguckt, dass die Mutter das Kind wieder kriegt, aber da ist ein harter Kampf, die hat ihr Kind, aber die ist nicht mehr in Berlin, sie wohnt jetzt in Köln und so weiter. Ich will nur sagen, das ist unser Staat. Und es nimmt noch mehr und mehr Kinder weg. In Schweden, vor Jahren war ich in Schweden, und in Schweden heißt es bis 5 Jahre und dann gehört das Kind dem Staat. Die Menschen gehören Gott und nicht dem Staat. Und wir müssen ganz radikal aufstehen und sagen, nein, liebe Freunde, unsere Kinder gehören dem Herrn. Wir gehören dem Herrn. Und unser Vater ist nicht der Staat, unser Vater ist Gott. Und dort ist unsere Heimat und dort ist unser Zuhause. Weißt du, wir gehen einer antichristlichen, antigöttlichen Zeit entgegen. Und wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch da durchkommen. Aber wenn du mal deinen Vater entdeckt hast, den Gott im Himmel, dann traust du ihm alles Mögliche zu. Dieses Geheimnis Gottes. Entdecke das Geheimnis Gottes für dein persönliches Leben. Gott und das Verborgene. Ich überspringe jetzt einiges, lasse ich aus, andermal, wenn ich mehr Zeit habe. Nein. Die Sache Gottes muss geheim bleiben. Geschwister, ich möchte, Gott ist ein verborgener Gott und Gottes Sache muss geheim bleiben. Und auch das Geheimnis, dass du ein Kind Gottes bist. Geschwister, das geht niemand was an, was du in stillen Stunden mit Gott erlebst. Paulus war im dritten Himmel entrückt, sah unaussprechliche Dinge, hat nicht gleich eine Traktate geschrieben, mein Weg zu Gott. Oder eine Broschüre rausgeben, Buch gleich, 90 Stunden in der Hölle. Oder sonst wo. Nein, der hat das gar nicht. Weißt du, du sollst aufhören. Du sollst von den Taten Gottes erzählen. Die Taten Gottes ist, er sandte Jesus, er hat Jesus auferweckt, er hat Jesus in den Himmel genommen, er sandte den Heiligen Geist, das sind die Taten Gottes. Alles andere kannst vergessen. Alles andere ist gar nicht so wichtig. Die Taten Gottes. Und sie gaben Zeugnis von den Taten Gottes. Aber je mehr die Leute über dich Bescheid wissen, desto gefährlicher lebst du. Desto angreifbarer bist du. Und dieser gläserne Mensch in die Richtung, in der wir jetzt gehen, der wird so ausspioniert und so, da ist überhaupt nichts, da gibt es gar keine Geheimnisse. Du musst Geheimnisse haben. Wir leben ein verborgenes Leben mit Gott. Das geht die anderen Dreck an. Wie viele Stunden ich im Gebet verbringe, was ich mit Gott ausmache, was ich mit Gott erlebe. Ich mache keine Seelenstriptease, dass ich allen erzähle, was ich mit Gott erlebe und ich werfe die Perlen nicht vor die Säue. Wir sollen aufhören, die Perlen vor die Säue zu werfen. Du musst nicht alle Welt erzählen, deine ganzen Bettgeschichten mit Gott, diese intimen Erfahrungen. Es geht niemand was an, das ist nur zwischen dir und Gott. Aber du wirst zur Schnecke gemacht, wenn du das den Leuten erzählst, die das nicht verstehen. Weltliche Menschen verstehen geistliche Sachen nicht. Die Bibel sagt, geistliche Dinge müssen geistlich gerichtet werden. Du kannst es nicht erklären. Und selbst wenn du es erklärst, dann im nächsten Augenblick dreht er den Spieß gegen dich um und verwendet dich und kündigt dich. Und ich habe Fälle erlebt, eine Lehrerin in Süddeutschland, die hat gesagt, also diese Märchengeschichten, das ist okkult und so weiter, das wäre ich nicht, dieses Lehrbuch möchte ich nicht, aber es gibt andere Lehrbücher, die sind auch gut. Und dann hat sie erklärt, warum und wie Gott es gezeigt hat und so weiter, was passiert. Sie kriegt eine Kündigung, ist arbeitslos und ist fast verrückt dabei geworden. Wie konnte Gott zulassen? Ich habe ja den Herrn geliebt. Weißt du, du musst manchmal Dinge tun, ob es dir passt oder nicht. Du musst ein Leben der Verborgenheit leben. Zwischen dir und Gott darf nichts dazwischen kommen. Und alles andere ganz vergessen. Und ist es interessant. Gott sagt manchmal, du sollst lügen. Jetzt hör mir zu, du erschreck bitte nicht. Da kommt doch ein Prophet und wird geholt und ist ein echter Prophet Gottes, ein wahrer Prophet Gottes. Und dann sagt alle 400 Propheten, was jetzt alles zusammen sind bei dieser Prophetenkonferenz, die sagen, der König wird Sieg haben und. Und bitte, wenn du reinkommst, sag nichts Negatives gegen den König. Dann kommt er rein und sagt, Micha, was denkst du? Soll ich in den Krieg gehen oder nicht? Oh, sagt er, ja, du sollst in den Krieg gehen und so weiter. Und bitte. Und du sollst in den Krieg gehen und so, ich sage das jetzt nur und so weiter. Ja, und so weiter. Dann sagt der König, nein, Micha, das stimmt bestimmt nicht. Du lügst mich wieder an. Dann sagt er, ja, ich sage dir die Wahrheit. Du wirst in den Krieg ziehen. Aber dann, ich sehe die Herde, wie sich versprengt in alle Richtungen, wie Schafe ohne Hirten. Sagt er, siehst du, das habe ich doch gewusst, der Weissagt mir nichts Gutes. Aber du siehst zuerst einmal, sag nichts anderes, als was die anderen auch sagen. Weißt du, manche Leute wollen die Wahrheit nicht hören. Die sind verblendet, die sind dahingegeben und lass sie blind sein. Es ist wirklich Wahrheit. Gott erlaubt die Leute in ihre Blindheit. Römer 1, wenn ich da lese, er hat sie der Blindheit übergeben, sie haben die Wahrheit nicht angenommen und gab ihnen kräftige Irrtümer, dass sie noch ganz verwirrt werden. Tatsache. So, Verborgenheit. Die verstehen das nicht, lass es. Und ich merke ganz schnell, wenn ich jetzt etwas erzähle oder etwas sage und der Mensch mir gegenüber versteht es nicht, dann lenke ich das Thema ab. Erzähle ich ganz was anderes. Und gehe auf den Weg, diesem Thema versteht er es nicht. Es ist zu früh noch dazu und so weiter. Weißt du, die Welt versteht nicht, wie die Gemeinde funktioniert. Versteht nicht. Wenn die dahinter kommen würden, wenn unser Finanzminister dahinter kommen würde, wie das, dass die Freikirchen gar nicht einmal so schlecht leben, weißt du, dass die man besteuern kann und was sonst noch alles passieren müsste und wie viel Geld die wie viel man da abschöpfen könnte, wenn die dahinter kommen würden. Aber die kommen nicht dahinter. Jeder gibt so, was er will. Die werfen da in Kollekte. Die linke Hand weiß nicht, was die rechte tut. Es geschieht im Verborgenen. Und so weiter. Und selbst wenn wir, wenn, ich hab das im Ostblock erlebt, unter dem Kommunismus, noch damals Kommunismus, und im Staat und so weiter. Die haben die schönsten Gebäude hingestellt und die haben überhaupt nichts organisiert. Der eine hat Ziegelsteine gekauft, der andere hat Holz gekauft, der nächste hat Fenster gekauft, der andere hat Türen gekauft und so weiter. Und alle haben zusammengebracht und die haben sich miteinander abgesprochen und ohne Vereinsregister und ohne Satzung und ohne irgendetwas, ohne welche Organisation, eine Kirche für 4.000, 5.000 Sitzplätze gebaut. Und das so im Rückgebäude. Ist das egal? Ohne Ceausescu. Und ich könnte euch einige durch diese Gemeinden zeigen. Die sind wunderbare Gemeinden. Da würden sich manche in Deutschland hier die Finger ablecken. Aber alles so unter die Hand. Weißt du, voll Gottes lebt unter der Hand. Reinhard Bonnke hat mal so einen schönen Spruch gefragt, als er von einem Journalisten da, weißt du, die Deutschen, die wollen immer wissen, wovon leben sie, haben sie nicht so auf die Kante gelegt und so weiter. Nein, sagt er, ich lebe von der Hand in den Mund. Puh, sagt der Journalist, aber sie sehen gar nicht so schlecht aus. Nein, sagt er, wissen Sie, ich lebe aus der Hand Gottes in den Mund. Die Hand Gottes. Du musst lernen, von der Hand Gottes in den Mund zu leben. Welche Hand ist nicht gesagt worden? Nur von der Hand in den Mund. So, dieser verborgene Gott. Was macht der Daniel, dass ihn die Löwen nicht fressen? Was machen die Jünglinge, dass das Feuer sie nicht verbrennt? Was haben sie in sich? Was hat der Elia für eine Anziehungskraft in sich, dass die Raben kommen und ihn versorgen mit der täglichen Nahrung? Oder was hat die Witwe in sich, dass bei ihr das Öl nicht ausgeht? Oder was hat Jesus in sich, dass er aus Wasser Wein machen kann? Die Ungläubigen haben keine Ahnung, dass es eine andere Kraft noch gibt, noch ein Geheimnis. Weißt du, die jagen die Gläubigen und versuchen alles möglich, so wie die Amerikaner den Bin Laden, eine Supermacht mit den modernsten Waffen dieser Welt, jagt so einen Terroristen und findet nicht. Verstehst du, sie würden jede Mücke finden, aber sie finden den Bin Laden nicht. Blöd. Und er lacht sich eins ins Fäustchen. Und so ist auch, Gott hat die Seinen verschleiert, verdeckt, verborgen. Die finden alle Mücken. Aber die finden den Gläubigen nicht. Und in der letzten Zeit wird es ein Verstecken geben der Gläubigen. Gott wird die Seinen verbergen. Hermageddon heißt es, ein Ort der Verborgenheit. Ein Ort des Verstecks, ein Ort des Gerichts, aber gleichzeitig auch ein Ort, wo man geborgen wird. Und die waren Gläubigen, die sind nicht austrocknen. Die Kommunisten haben es nicht fertiggebracht. Weißt du, ich bin in Russland, im tiefen Russland, und predige ich und dann erzähle ich von dem Fall der Berliner Mauer. Die Schwester weiß gar nicht, hat noch nie was gehört, dass die Berliner Mauer gefallen ist und so weiter. Auch die ganze Gemeinde wusste nichts. Also ich muss jetzt erstmal erklären, was Berlin ist, dass es die Hauptstadt ist, aber alles Mögliche beschrieben den Leuten und so weiter. Und dann sage ich, Geschwister, dann frage ich den Pastor, Geschwister, liest ihr nicht die Zeitung? Hört ihr kein Radio? Weißt du, in Russland heißt es immer, Moskau ist ganz weit weg. Das heißt dort, Moskau ist ganz weit weg. Und dann habe ich gesagt, ja, weißt du, seid ihr nicht informiert, was so in der Welt passiert? Nein, sagt er. Weißt du, und die sind bis heute nicht registriert, diese Christen. Und das sind 1800 Gemeinden etwa insgesamt, aber die halten zusammen. Der Bruder war selbst der Leiter, ist der Bischof dieser Gemeinde, 28 Jahre im Gefängnis. Und der weiß, wie das läuft und so weiter. Der sagt, wissen Sie, wenn Gott, oder weißt du, Bruder, wenn der Herr uns was sagen will, wird er uns rechtzeitig sagen, wir werden gewarnt von oben und nicht aus der Presse oder den Medien. Wir werden von oben gewarnt. Weißt du, und die haben es erlebt, 70 Jahre Kommunismus. Sie sind von oben gewarnt worden. Und wir werden auch vielleicht lernen, von oben gewarnt zu werden. Und das ist dieses Verborgene. Henoch wandelte mit Gott, haben wir diese Tage gehört. Als Gott Lot aus Sodom führte, da geschah das, die haben plötzlich die Tür nicht mehr gefunden. Wo wohnt der Lot jetzt? Die Adresse, Schilder vertauscht. Wo ist Lot? Sie haben nicht mehr die Tür, den Zugang zum Haus Lot gemacht, bis der Lot gerettet wurde, bis er aus Sodom kam und sie kamen alle um. Und es wird so sein, wie es in den Tagen Noahs, es wird so sein, wie in den Tagen Lots in der Endzeit, verborgen. Und es wird sich rausstellen, wer ein verborgenes Leben lebt. Wer diesen verborgenen Gott in sich hat, da ist eine Geschichte der Bibel, ich mache ganz schnell, weil ich so wenig Zeit habe. Da muss der Engel durch die Stadt gehen und an jedem so ein Kreuzchen machen. Aber nicht an jedem, der auf der Straße rumläuft, sondern an dem, die Leid tragen, die weinen über die Sünde des Volkes, die betroffen, die bewegt sind, ein Kreuz und so weiter. Und die sind alle gerettet worden, die dieses Kreuz, dieses Mahlzeichen des Herrn trugen. Geschwister, es wird die Zeit kommen, wo wir entweder das Mahlzeichen des Antichristen oder das Mahlzeichen des Herrn tragen werden. Und bevor der Antichrist seine Mahlzeichen verpasst, werden die Kinder Gottes das Mahlzeichen des Herrn bekommen. Und es ist so wichtig, dass wir versiegelt sind durch den Heiligen Geist. Ganz wichtig in dieser Zeit, dass wir verborgen sind mit Gott, dass wir ein verborgenes Leben mit Gott führen und dass jeder für sich selbst zu Gott steht und mit Gott redet und weiß, was rechts und links ist. Und deshalb ist die Gemeinde ein Geheimnis. In Matthäus Kapitel 6, Vers 6 heißt es, wenn du betest, geh in die Kammer, verschließ die Tür, der Gott, der in das Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Der verborgene Gott, geh in die Kammer. Gott vergilt, was im Verborgenen abgemacht wird. Was du im Verborgenen mit Gott abmachst, das wird öffentlich vergolten werden. Das Kind und der Vater treffen sich heimlich in der Kammer. Verborgen, es geht niemand was an, was du dort sagst. Auch nicht die Sarah, auch nicht den Teufel. Ich sage noch ein Geheimnis. Ich bete gerne in Sprachen. Wenn ich in Sprachen bete, kann mich der Teufel nicht abhören. Ich habe eine Schwester, eine Dolmetscherin, die mich übersetzt hat in Russland. Die war im Gefängnis, Mutter von mehreren Kindern. Da war, glaube ich, 7 oder 8 Jahre im Gefängnis. Weißt du, Frauen sind manchmal ängstlich, sehr ängstlich. Und die Schwester war auch sehr ängstlich. Kommt KGB rein, verhaftet, hat ein paar Brüder. Und unsere Schwester und plärrt und betet in Sprachen. Und sie haben sie gleich mitgenommen. Die haben sie mitgenommen. Und sie wurde verurteilt. Bei der Verhaftung oder nach der Verhaftung, der Urteilsspruch war, die saß für Jahre im Gefängnis und musste mit nackten Händen Kalk kneten, ihre Haut war ganz, ganz zugerichtet, ihre Hände kneten, wegen Verbindung zu einem ausländischen Geheimdienst. Nur weil sie so gebetet hat, haben die doch die dummen Russen, die dummen Kommunisten geglaubt, dass man da mit dem ausländischen Geheimdienst spricht. Im Grunde genommen haben sie recht gehabt, die guten Leute. Das hat gestimmt. Sie hat Kontakt mit dem himmlischen Geheimdienst. Wer in Sprachen redet, redet zum himmlischen Geheimdienst. In der Bibel heißt es, wer in Sprachen betet, redet mit Gott Geheimnisse. Macht so etwas Geheimnis mit seinem Daddy im Himmel. Er redet Geheimnisse. Du solltest viel mehr Geheimnisse mit Gott haben. So Verabredungen. So Hinweise, so Tipps, so Anregungen und so weiter. Gott nimmt das Verborgene sehr ernst, auch in deinem Leben. Jesaja 45, Vers 3. Ich liefere dir die verborgenen Schätze und die versteckten Vorräte aus. Das ist, was Gott sagt. Als ich mich vorbereitet hatte, hat er mir das Wort gegeben. Sag's den Leuten. Daran sollst du erkennen, dass ich der Gott bin, der dich in meinem Dienst genommen hat. Und obwohl du mich nicht kanntest, habe ich dich doch berufen. Obwohl du mich nicht kanntest, habe ich dich doch berufen. Gott als sein Vater stellt sich absichtlich so in dich in seine Firma ein, hat dich angeworben für seine Agentur und wie ich euch sagte, bilde dich da aus und weihe dich in alles Mögliche ein, in die Geheimnisse ein, weil er weiß, du musst die Firma eines Tages übernehmen. Aber das weißt du alles noch gar nicht. Du weißt gar nicht von deinem Glück, von der Stunde X, wenn nachher, wenn dann soweit bist, nach einem Abschluss und so, mein Sohn, jetzt übergebe ich Ihnen den ganzen Laden. Und zuerst diese Qualifikation. Das ist der Grund, warum alles so im Verborgenen geschieht. Und du wirst dann nachher ihm danken. Mann, Papa, weißt du, ich habe immer gehofft und immer geglaubt, da ist irgendwas faul an der ganzen Geschichte. Aber dass es so gut endet, hätte es nicht für möglich gehalten. Ich sage dir eines, die Sache zwischen dir und Gott und alles, was du jetzt so durchmachst, wird eines Tages so gut enden, du wirst verblüfft sein und sagst, ach, wir vergessen alles, dass du mich da so ein paar Jahre zappeln ließt. Dass du da mich da so mit mir nichts zu tun haben wolltest, dass du mich ignoriert hast. Ich dachte, du ignorierst mich, aber letztendlich brannte nicht unser Herz. Brannte nicht sein Herz, mehr als deins. Wie zeige ich es ihm? Ich liefere dir die verborgenen Schätze. Gott will dir einmal alles ausliefern, obwohl du ihn nicht kanntest, hat er dich berufen, dein Papa. Er gibt sich so schwer zu erkennen. Weißt du, er versteckt sich immer wieder. Und er schickt da jemand anders, mach du das für ihn. Wäre das der Fall, und ich habe mir überlegt, stell mal vor, du hättest das vorher alles gewusst. Oder irgendwie wär's draufgekommen, das ist mein Vater, dieser Firmenboss. Dieser Geschäftsinhaber. Da hättest du gesagt, ach, da lerne ich doch nicht, ich kriege sowieso alles eines Tages. Aber weil du es nicht gewusst hast, hast du es doch getan, trotzdem. Und sonst hättest du vielleicht gestreikt und dich auf die faule Haut gelegt und so weiter. Und so weiter. Und aber jetzt, der Vater hat dich ausgebildet, dich qualifiziert. Und du wirst für diesen ganzen Stress entschädigt, wenn du den Daddy, deinen Vater, erkennst. Dann wirst du ihn sehen, dass sein Handeln alles eine Absicht war. Plan Gottes, morgen das Thema. Dann verstehst du die verborgene Weisheit Gottes, 1. Korinther 2, Vers 4 bis 8. Verstehst du diese verborgene Weisheit, diese verborgene Kraft, dieses Geheimnisvolle, was du heute, was ich heute sehe, ist nur die Spitze des Eisbergs. Nur die Spitze des Eisbergs. Ich sehe das alles gar nicht, ich kann gar nicht alles entschlüsseln. Das meiste liegt noch im Verborgenen von meinem Leben und von dem zukünftigen Leben. Das Leben spielt sich im Unterbewussten, im Verborgenen ab. Und du wirst von dem Haupt im Himmel, von Jesus Christus, gesteuert. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Aber ohne Wiedergeburt, ohne den Heiligen Geist, ohne Jesus wirst du diese Dinge nie begreifen können. Erst in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes fangen an, die Lichter aufzugehen. Da was und da was und so weiter. Und da lass einfach, lass die Dinge, was du nicht verstehst, stehen und sag, Herr, ich weiß, eines Tages wirst du mir alles sagen, eines Tages wird mir alles klar sein, eines Tages werde ich alles wissen, eines Tages werde ich alles verstehen. Lass einfach erstmal stehen und mach Gott nicht unnötig Kummer. Herr, bist du mein Vater, bist du nicht mein Vater? Ist Gott mein Gott, ist mein Gott nicht? Wo ist der Gott Elias? Fragt Elisa. Verstehst du? Und so weiter. Du sollst Gott gar nicht fragen. Dich gar nicht groß interessieren. Diene ihm. Sei treu in kleinen Dingen. Geh in die Versammlung. Lerne von ihm, was du lernen kannst. Lass die Toten ihre Toten begraben und du komm und folge mir nach. Lebe in der Gemeinschaft der Heiligen. Lebe das Leben, ein verborgenes Leben. In Lukas Kapitel 17, Vers 20, das Reich Gottes kommt nicht so, wie du denkst, wie ich denke manchmal. Es kommt ganz anders. Und genau das ist es. Das Schlimme dabei, dass es anders kommt. Bin entsetzt. Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und weißt du, wo das unter euch ist? In deinem Brustkorb, in deinem Herzen. Und Gottes Wege sind so unergründlich und so unverständlich und so unfassbar. Du brauchst geöffnete Augen und die hast du vielleicht gar nicht. Vielleicht hast du sie jetzt gerade im Augenblick nicht. Aber erst wenn er das Brot bricht, gehen dir die Augen auf. Weißt du, wir erleben beim Abendmahl manchmal gesegnete Stunden. Wir erleben in der Gegenwart Gottes, in den Segnungsgottesdiensten. Und manchmal da, wo wir es gar nicht rechnen und gar nicht erwarten, plötzlich geht uns das Licht auf. Daddy war da, mein Vater. Aber, lieber Vater, der verborgene Gott ist dir näher auf der Spur, als du denkst. Er ist hinter dir. Weißt du, er ist in deiner Ausbildung. Er schickt dich und er sagt, wissen Sie, Sie brauchen jetzt ein Seminar, Sie müssen dort und dort auf die Schule. Und plötzlich nimmt er und versetzt dich und lässt dich dort qualifizieren und dich ausbilden. Und du sagst, warum das alles, mein Gott? Der schickt dich dann zum Labern, einem Schlitzohr, der schlimmer ist wie du. Und dann musst du dort 7 Jahre dienen und nochmal 7 Jahre und nochmal 7 Jahre. Und insgesamt sind dann 21 Jahre. Und der Herr schickt dich manchmal merkwürdige Wege. Oder Paulus, warum musste er jetzt nach Rom gehen? Wäre bloß nicht nach Rom gegangen, hätte sich so viel erspart. Aber guck mal, uns wäre auch mancher Brief nicht zugestellt worden. Manche Botschaft wäre gar nicht bei uns angekommen. Weißt du, Gott erlaubt menschliche Fehler, menschliches Versagen. Gott erlaubt, dass du ohne Vater aufwächst, natürlich jetzt, damit du vielmehr das Übernatürliche von Gott verstehst und sagst, guck mal, so wie das ist es bei meinem Gott auch so. Das ist nämlich nicht schlimm, guck mal, ich lebe immer noch. Ich bin da. Ich existiere. Also, du musst es also gar nicht so dramatisieren. Meine Mutter hat mir geholfen und meine Mutter wird weiter für mich sorgen und so weiter und Gott wird für mich streiten. Und Gott hat für den kleinen Ismael ganz arg gestritten. Guck mal, die Mutter lässt den Jungen liegen, liegt sich auf den Bauch und sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Gott, mein Junge. Das sind die Mütter, die können ihre Kinder nicht loslassen. Aber die hat wenigstens ihr Kind losgelassen und dann liegt sie auf dem Boden und sagt, oh Gott, er verdurstet. Siehst du nicht, wie dein Gebetserhörung, dieser Gott hört, dieser Ismael in der Sonne schon, der streckt schon die Zunge raus, der wird schon blau. Und so weiter. Der verdurstet, siehst du es nicht. Und dann da sagt der Herr, Hagar, mach die Augen auf. Ja, und plötzlich unter ihr liegt die Quelle. Die liegt auf der Quelle und es merkt nichts mal, weil ihre Augen gehalten worden sind. Sie liegt auf der Quelle. Sie dachte, sie hat so geheult, dass der Bauch nass wurde und die Brust nass wurde. Sie lag auf der Quelle. Mach die Augen auf, nimm Schöpfwasser und gib deinem Sohn was zu trinken. Und plötzlich wurde er wieder belebt, sein Geist kam wieder zu sich. So hat er in der Wüste überlebt. Weißt du, Gott sorgt für den Ismael und Gott sorgt für dich. Auch wenn du ein bisschen böse warst wie der Ismael. Das war auch kein Engelchen. Wir sind auch keine Engelchen. Aber Gott sorgt für ihn. Und Gott hat ihn durchgebracht. Und dieser hat 12 Fürsten gehabt. 12 kräftige Söhne und bis heute existiert dieser im Orient, die ganze Sippe, die ganzen Ismaeliten, so die existieren, weil Gott einen Plan mit ihnen hatte. Und Gott hat mit dir einen Plan, morgen Abend, morgen früh mehr. Also Gott hat einen Plan für dein Leben. Du fragst dich, warum bin ich hier? Ich sag's dir morgen, warum du hier bist. Lass uns aufstehen und lass uns ins Gebet gehen. Und lass uns Gott danken heute Abend, dass wir hier sein dürfen. Lieber Vater, ich danke dir, dass ich hier sein darf und dass ich hier in dieser Welt sein darf. Und wenn ich dich auch noch nicht so kenne, von Angesicht zu Angesicht, ich weiß, ich habe dich schon so oft erlebt, so oft erfahren, so oft berührt und so oft gehört und so oft hast du mich gesegnet, geführt, geleitet. Du bist mir beigestanden, Herr, ich habe dich so oft erlebt, aber ich möchte dich noch besser kennenlernen, Herr Jesus. Und deshalb hilf mir, durchzuhalten, diese Wüstenstrecke, bis ich dich sehe von Angesicht zu Angesicht und bis alle diese Hindernisse, die da waren, die uns auseinandergebracht haben, Isaak und Ismael und diese ganze Familie zerstört hat, bis diese Hindernisse beseitigt sind, bis der Teufel besiegt ist für Zeit und Ewigkeit. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass der endgültige Sieg kommen wird und dass es so sein wird, wie es du dir am Anfang vorgenommen hast. Halleluja. Kannst du Amen sagen?